Jaya Nityananda.
Jaya
Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda.
Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda.
Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
You want to try and learn like this. Better than having a translation, isn't it?
Should I translate?
What?
Should I translate
into? I'm just finding out.
It could be nice. Otherwise, I can also listen in German. That's it.
So that you learn something.
Learn also. It can be.
Okay. It may be for one person. It may be better. Yes. Anandini, du verstehst schon, glaube ich, 50-60%, oder?
It depends.
Everything. Wow. Then you will find, yes. Ich möchte heute eine Vorlesung geben über das Thema die Herrlichkeiten Lord Chaitanyas. Der Text ist aus dem Chaitanya Charitamrita. Radha Krishna Pranaya Vikitya Ladinya Shakti Asmat Ekatmana Vapibhu Vipura Deha Bedam Gato Tau Chaitanyakyam Prakatam Naduna Tatvayam Chaikyam Aptam Radha Bhava Dyuti Suvalitam Nomi Krishna Svarupam. Radha Krishna Pranaya Vikitir Ladi Nisha. Na, das war schon. Die Spiele der Liebe zwischen Sri Radha und Krishna sind transzendentale Manifestationen der inneren freudespendenden Kraft des Herrn, Ladini Shakti. Obwohl Radha und Krishna in ihrem Wesen eins sind, trennten sie sich auf ewig. Jetzt haben sich diese beiden transzendentalen Identitäten in der Gestalt Sri Krishna Chaitanyas erneut vereint. Ich verneige mich vor ihm, der sich mit dem Gefühlsleben und der Körpertönung Srimati Radharanis manifestiert hat, obwohl er Sri Krishna selbst ist. Ja. Dies ist eines der Schlüsselverse, um Sri Chaitanya Mahaprabhu zu verstehen, und wir werden ihn als Grundlage für die heutige Vorlesung nehmen. Ich möchte in dieser Vorlesung etwas sehr Wichtiges ausdrücken und muss deswegen bemüht sein, die äußeren Umstände zu schaffen. Ich würde Krishna das dich bitten, wenn der Kleine einfach überfordert ist vom Thema, nicht intellektuell, und seinen Unmut dann preisgibt, weil er wirklich anders unterhalten werden möchte, dann musst du gehen. Aber vielleicht geht es ja, weil es ist gut, wenn die Kinder in der Klangschwingung drin sind.
Und
eben, also gut. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Vasratyale Sadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasade Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Noch einmal den Text. Radha Krishna Pranaya Vikriyati Ladini Shakti Asmad Ekatmana Vapi Bhuve Pura Deha Bhedam Gatota Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tatvayam Chaikyam Atyiptam Radha Bhava Jyuti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. Die Spiele der Liebe zwischen Sri Radha und Krishna sind transzendentale Manifestationen der inneren, freudespendenden Kraft des Herrn, Hladini Shakti. Obwohl Radha und Krishna in ihrem Wesen eins sind, trennten sie sich auf ewig. Jetzt haben sich diese beiden transzendentalen Identitäten in der Gestalt Sri Krishna Chaitanyas erneut vereint. Ich verneige mich vor ihm, der sich mit dem Gefühlsleben und der Körpertönung Srimati Radharanis manifestiert hat, obwohl er doch Sri Krishna selbst ist. Jagannatha Pandit tut diesen Text, der von Swarup Damodar niedergeschrieben ist, noch eine Stufe weiterbringen. Er sagt, dass es sehr wichtig ist, die absolute Wahrheit, die auf ewig zwei geworden ist und dann wieder sich vereint hat in Sri Krishna Chaitanya. Er sagt, es ist sehr wichtig, diesen Aspekt Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu nämlich zu verehren und ruft auf, all meine Brüder, bitte verehrt Sri Gauranga, den Herrn und Meister meines Herzens. Denn ohne ihn wird das Leben zu einer bedeutungslosen und schalen Last. Sehr schön. Ohne ihn wird das Leben zu einer bedeutungslosen und schalen Last. Und ich möchte heute gerne darüber sprechen, wie das Leben durch die Verehrung von Sri Chaitanya Mahaprabhu erhaben und glückselig werden kann. Das Chaitanya Mahaprabhu ist ein sehr großes spirituelles Geheimnis und hineinzukommen in dieses spirituelle Geheimnis ist eigentlich nur möglich, wenn sich ein Devotee an seine letztendlichen Wünsche und seinen letztendlichen Bestimmungsort im Leben erinnert. Als Devotees in dieser Welt kommt es sehr oft vor, die tickt so laut, die machen wir mal so, dass uns die Aktivitäten, die wir ausüben, um uns am Leben zu erhalten oder um überhaupt in dieser westlichen Welt, die so sehr gezeichnet ist von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit, irgendwie bestehen zu können. Diese Aktivitäten, die wir ausüben, damit wir ein einigermaßen würdevolles Leben, spirituelles Leben führen können, nehmen oft sehr viel Zeit in Anspruch. Zum Beispiel, dass wir bemüht sind, Beziehungen so zu etablieren, dass sie gut sind und funktionell hilfreich sind für beide Seiten, dauert unglaublich lange in dieser Welt. Oder ja, die bekannten Aktivitäten, die zur Lebenserhaltung ausgeübt werden, auch von Devotees, kosten doch einiges an Aufmerksamkeit. Deswegen ist es manchmal nicht so einfach für uns, in das Geheimnis Sri Chaitanya Mahaprabhus einzudringen, und wir fühlen uns überfordert damit, und weil die anderen Dinge einfach so drängend an unsere Tür klopfen. Deswegen ist es sehr gut und wichtig, dass ein wichtiger Aspekt unserer Vedenakademie immer bleibt, zu versuchen, den Menschen Lösungswege darzugeben, wie sie ein bisschen ruhiger werden können in der Welt, um ihren Geist auf spirituelle Dinge zu fixieren. Es ist nun in dieser Vorlesung mein Anliegen, ein bisschen über diese letztendlichen Dinge zu sprechen. Ich glaube, wenn ein Devotee sich wirklich tief im Herzen fragt, was sein innigster Wunsch und sein wichtigstes Anliegen ist, dann bleibt unterm Strich eigentlich diese eine Aussage da, Krishna näher zu kommen oder Krishna nahe zu sein. Ich glaube, wir alle haben erfahren dürfen in unserem bisherigen Leben, wenn wir uns an Krishna erinnern können und uns Krishna nahe fühlen, dann geht es uns gut. Und wenn wir uns nicht an Krishna erinnern können und uns Krishna nicht nahe fühlen, dann geht es uns nicht so gut. Das ist ein Allgemeinplatz, den alle Hare Krishna Devotees besetzen, weil sie das schon erfahren haben. Nun, um diese Beziehung zu Krishna geht es mir heute in der Vorlesung. Und wie wir nahe können, kommen zu Krishna. Ich möchte euch ganz kurz bitten, euch über die verschiedenen Beziehungen zu Krishna Gedanken zu machen. Es gibt ja verschiedene Bereiche in der spirituellen Welt, in denen unterschiedliche Beziehungen zu Krishna ausgeübt werden. In Dwaraka beispielsweise, wo Krishna als König regiert, sind die Beziehungen, die man zu Krishna hat, anders als in Braj, wo Krishna als Geliebter Gopal in verschiedene Rasas mit seinen Devotees hat. In Dwaraka kannst du eigentlich nur eine nähere Beziehung mit Krishna pflegen, wenn du in einer Familienbeziehung mit ihm stehst. Also entweder mit ihm verheiratet bist, sein Sohn bist und so weiter. Diese familiären, man nennt das Sambandha-Beziehung im Bhakti Rasamrita Sindhu. Wenn du also eine Familienbeziehung hast, kommst du Gott besonders nahe. In Braj, in Vrindavan, diesem höchsten Teil der spirituellen Welt aus der Gaudiya-Sicht, da kann man Krishna näher kommen, indem man zum Beispiel als ein Freund sich mit ihm verhält. Freunde sind nicht in der gleichen Familie. Nicht? Oder als Geliebte. Nicht? Oder als Diener. Es ist möglich, Krishna sehr nahe zu sein. Ich möchte euch mal solch ein Level mit einem kleinen Beispiel erklären. Einmal kam Madhu Mangal, der ein Freund von Krishna ist, auf Krishna zu, und ihr werdet jetzt sehen, wie nahe ihre Beziehung ist, wie eng. Madhu Mangal sagte, Krishna, du solltest eigentlich ein Brahmana wie mich mehr respektieren. Daraufhin antwortet Krishna, Madhu Mangal, die Qualifikation eines Menschen kann man nicht an seiner Geburt feststellen. Zahlreiche vedischen Schriften untermauern meine Aussage. Die Qualifikation eines Menschen kann man anhand seiner Aktivitäten feststellen. Und aufgrund meiner Aktivitäten bin ich glorreich. Zum Beispiel, als ich nur sehr jung war, mit 7 Jahren, habe ich die gewaltige 16 Kilometer hohe Putana-Hexe befreit. Dann habe ich ein bisschen später den gewaltigen Govardhanberg alleine getragen. Und schließlich später habe ich einen gefährlichen Dämonen namens Kali besiegt. Da sagt Madhu Mangal, Krishna, da sieht man mal, wie sehr du getäuscht bist. Und dich für den Handelnden hältst. Es ist nicht so, dass du Putana besiegt hast. Die Halbgötter, die Devatas, beschützen solche, die sehr jung sind und sehr alt sind. Habt ihr es schon mal gesehen? Dass unter jungen Kindern, für junge Kinder ist ein erstaunlicher Schutz da. Die purzeln die Treppe herunter und denen geschieht nichts außer ein paar laute Töne, die sie von sich geben. Oder auch alte Leute. Ich habe schon alte Leute gesehen in den unmöglichsten Situationen. Und es schien so, als wenn ein unsichtbarer Schutz über sie war. Also Krishna, du bist durch die du warst sehr jung da und da bist du durch die Devatas beschützt worden. Und was den Govardhan-Hügel, das Heben des Govardhan-Hügels betrifft, so waren es Nanda Maharaj und die Gopas, die mit ihren Stöcken den Govardhan-Hügel gehalten haben. Nicht du, du warst viel zu jung. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Schlange Kalia hast du nicht überwältigt. Du warst schon mausetot. Du warst noch schwärzer, als du schon schwarz bist, als du in der Umklammerung der Kalia-Schlange warst. Du warst restlos vergiftet. Du warst regungslos. Ich habe dann angefangen, die Heavy Mantras zur Schlangenbezwingung zu chanten, als ich sah, du kommst da nicht alleine raus, du bist schon sinnlos, besinnungslos. Was hast du gemacht, als du die Kraft der Mantren verspürtest, also die das Schlangengift vertreiben? Da tust du dich unverschämterweise auf die Köpfe der Schlange Kalia schwingen und fängst an zu tanzen, als wärst du Kalakanta, Frank geht schon raus. Ich glaube, das ist so ein handwerklich geneigter Mensch. Und tanzt, als wärest du der Bezwinger der Kalia-Schlange gewesen. Oh, sagte Krishna, mein lieber Freund, danke, dass du mich erleuchtet hast. Ich werde nicht wieder sagen, dass ich aufgrund meiner Aktivitäten bedeutungsvoller als du bist. Bitte nehme meine respektvollen Ehrbietung entgegen. Für die Devotees, die ein bisschen über die Vrajabhava wissen, die Liebe der Bewohner von Vrindavan, ist das ein sehr köstliches Beispiel dafür, wie die Devotees Krishnas Krishna näher kommen als Freunde, wo man eine gleichbedeutende, berechtigte Beziehung hat. Man kann in Dwaraka oder auch in anderen, ich will mal sagen, religiösen Vorstellungen, die es in dieser Welt gibt, ne, wir brauchen gar nicht so weit wie nach Dwaraka zu gehen, wird Gott immer als der Höchste angesehen. In Vrindavan jedoch vergessen die Vodis aufgrund ihrer Liebe die Großartigkeit Krishnas. Das ist sehr, sehr großartig. Wir vergessen Krishna aufgrund von Tamagun, von Unwissenheit oder materiellen Wünschen. Die Bewohner von Vrindavan vergessen Krishna nicht aufgrund von Tamagun oder materiellen Wünschen. Sie vergessen Krishna, große, herrliche Position als Gott, aufgrund von Liebe, um eben damit gewährleistet ist, dass sie auf der gleichen Ebene mit Krishna verkehren. Und manchmal sogar, wie in diesem Beispiel, sich über Krishna stellen, wie es unter Freunden üblich ist. Nicht, da ist nicht einer der Kommandant, sondern ein Freund. So, der Wunsch der Devotees ist es, mit Krishna Gemeinschaft zu pflegen und ihm auch näher zu kommen. Ihm nahe zu sein in transzendentaler Liebe. Aber wie soll das möglich sein für jemanden, der nicht zu der Zeit erschienen ist,
wo Krishna auf dem Planeten erschienen ist. Wie kann man Krishna näher kommen nach Krishnas Weggehen von diesem Planeten? Es ist nämlich so, dass jeder, der in der materiellen Welt anfängt, Krishna zu dienen, anfangen wird, ihn in anderer Haltung zu dienen und zu verehren, als die Bewohner von Vrindavan. Die Bewohner von Vrindavan tun ihre Verehrung aus spontaner Liebe zu Krishna ausüben. Aber ein Devotee in dieser Welt, der noch nicht spontane Liebe zu Krishna im Herzen hat, der, man sagt, Jiva Goswami sagt, Ajata Ruchi, dessen Geschmack noch eben nicht geboren ist, der wird sich an Krishna wenden, entsprechend von Regeln und Regulierungen. Nicht, wenn wir Krishna auf dem Altar verehren, tun wir das nach einem Regelsatz. Oder wenn wir ihm baden, tun wir das nach einem Regelsatz. Oder wir stehen morgens auf und sind manchmal, sehen wir aus, als hätte die ganze Nacht das Leid uns gebissen. Nicht? Und dann finden wir uns doch wieder zusammen und setzen uns hin, ja, wir müssen jetzt chanten, und nachdem wir uns geduscht haben, und wir tun nach Regeln und Regulierungen, man nennt das den Vaidhi Bhakti, Krishna, unsere Ehrbietung darbringen. Aber seht, diese doch sehr distanzierte Verehrung, wo noch nicht diese ekstatische Liebe der Vraja Bhaktas drin ist, wird uns niemals zu Krishna in Vrindavan bringen, sondern auf die Vaikuntha-Planeten, wo man Krishna mit etwas Distanz, nicht in so einer nahen Beziehung, verehrt als den großartigen Herrn, den Schöpfergott, nicht so, den Ursprung aller Lebewesen, Narayans und so weiter. Und von Vaikuntha, dem Vaikuntha-Planeten, kann man nicht nach Vrindavan gehen, im allgemeinen Fall. Es soll Ausnahmen geben, die Rupa Goswami im Bhakti Rasamrita Sindhu abspricht. Aber von Vaikuntha geht man normalerweise nicht, kann man nicht die Mut plötzlich verändern und eine Vraja Bhakti entwickeln. Das Beispiel hierfür ist Gop Kumar. Gop Kumar war ein Devoti von Madan Gopal. Ich will euch mal Madan Gopal zeigen. Das ist also die nächste Form von Madan Gopal, die ich jetzt endlich aufspüren konnte. Das ist der Deity, den Sachi Devi verehrt hat. Sachi Devi hat jeden Tag Madan Gopal verehrt. Kannst du sehen ohne Brille, Kalakante? Soll ich mal rumgehen lassen, die Bilder von Madan Gopal? Ich fange mal hier an, die kommen dann zu euch. Allerdings, die zeige ich euch zum Schluss, weil ihr werdet sie anschauen und dann werdet ihr das Bild nicht mehr weggeben wollen. Das ist so wunderschön. Also es ist wirklich wunderschön. Könnt ihr es von der Nähe sehen? Ne? Das ist wirklich wunderschön. Ich zeige es euch nach der Vorlesung. Denn sonst ist die Vorlesung, wird es ein Bilderbetrachtungsspektakel. So, Gop Kumar war in seinem Herzen ein Devotee von Madan Gopal und hatte ihn verehrt, sorry, und hatte das Mantra, das Gayatri Mantra, gehabt, um es zu verehren, ihn zu verehren. Und er kam dann auf einer langen Reise, die ich hier nicht weiter im Detail beschreiben kann, nach Vaikuntha und verehrte dort Narayan, aber fühlte sich im Herzen nicht wirklich ausgelastet und zufrieden. Etwas fehlte noch, nämlich die Süße, diese Nähe, die Süße, die man in der Nähe von Madan Gopal verspürt. Narada Muni nahm ihn dann beiseite und sagte, ja, du fühlst dich hier nicht wohl, weil du nicht Madan Gopal verehren kannst. Ja, sagte Gop Kumar, was soll ich aber denn machen? Wie soll ich denn zu ihm finden und zu ihm kommen? Ja, sagte Narada Muni, von hier kannst du das nicht machen. Du musst zurück nach Vrindavan auf diese Erde gehen und dort ihn verehren durch das Singen der heiligen Namen. Und dann fängt Gop Kumaya an mit diesem wunderschönen Lied. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Ha Shri Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallabhi Shri Vallabhi Jivani Radhikesha. Das sind verschiedene Namen Krishnas, die er gesungen hat. Das nennt man Sankirtan. Nun, und von Vrindavan dann hat er die Reise, von dieser Station aus konnte er die Reise ins Goloka Vrindavan machen. So, wie werden wir als Devotees, als Vaishnavas, als Angehörige, der die Radha und Krishna verehren, also Vrindavan-Form Krishnas und ihm nahe kommen, nach diesem ewigen Vrindavan kommen? Das meiste, wir werden auch anfangen mit unserer Verehrung von Krishna in Vaidhi-Bhakti. Wir haben gar keine andere Möglichkeit dazu, als mit Vaidhi-Bhakti zu beginnen. Denn in uns ist nicht diese Liebe geboren. Wieso? Und durch Vaidhi-Bhakti werden wir diese Liebe zu Krishna niemals entwickeln können. Es wird nicht möglich sein. Das ist ein großes Thema, was sehr kontrovers auch diskutiert wird in spirituellen Kreisen. Aber es stimmt, durch Vaidhi-Bhakti alleine kommt diese Liebe nicht zustande. Die muss von außen, also da kommt man nicht zu Potte. Wie soll man also dahin kommen? Hört bitte genau zu. Es ist sehr wichtig, Radha und Krishna von Vrindavan in ihre Devotee-Form zu verehren, die in diese materielle Welt heruntergestiegen ist, um uns dort zu geben, was nie zuvor gegeben wurde, nämlich diese ekstatische Liebe der Bewohner Vrindavans zu Krishna. Er gibt das von außen zu uns. Diese Devotee-Form von Radha und Krishna, wisst ihr, ist Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hier wird gesagt, die Spiele der Liebe zwischen Sri Radha und Krishna sind transzendentale Manifestationen der inneren, freudenspendenden Kraft des Herrn oder Chladini Shakti. Obwohl Radha und Krishna in ihrem Wesen eins sind, trennten sie sich auf ewig. Jetzt haben sich diese beiden transzendentalen Identitäten in der Gestalt Sri Krishna Chaitanyas erneut vereint. Ich verneige mich vor ihm, der sich mit dem Gefühlsleben und der Körpertönung Srimati Radharanis manifestiert hat, obwohl er doch Sri Krishna selber ist. Diese Devotee-Form von Radha und Krishna kommt eben und gibt auch denjenigen, die Ajataruchi sind, also deren Geschmack für Krishna noch nicht geboren sind, diese ekstatische Liebe zu Krishna. Ich habe in Mayapur so ein bisschen meine Gedanken dazu zusammengetragen. Und es ist so, um diese Devotee-Form zu verstehen, muss man Krishna verstehen. Krishna war eines Tages verwirrt. So spielt er. Er fragte sich, was ist genau die Art von Radhas Liebe zu mir? Die Intensität, die Schattierung dieser Liebe. Die zweite Art, was sind die Eigenschaften in mir, die sie sieht und die sie zum Höhepunkt der Ekstase treiben? Die dritte Frage, wenn Radha meine Eigenschaften kostet, und vor allem nicht meine Eigenschaften kostet, die meine Liebe verspürt, die ich ihr gebe, Was fühlt sie dann? Wie empfindet sie das? Krishna sah mit anderen Worten Radharani, seine hervorragendste Devotin, und konnte ihre Ekstase nicht verstehen, wollte aber das herausfinden. Sagte er, ich werde in der materiellen Welt erscheinen, um das herauszuspüren, wo ich mich wie ein Devotee von mir verhalten werde. In Krishna und außen werde ich die Gemütsstimmung von Srimati Radharani annehmen und auch nachempfinden und imitieren. So werde ich zu einem Wissenschaftler werden. Ich habe gestern gesagt, wie die Indianer sagen. Die Indianer sagen, wenn du mich verstehen willst, dann gehe für einen Tag in meine Mokassins. Mokassins sind Schuhe, für die, die es nicht wissen. So, wenn Krishna wollte also sich aus einer bestimmten Perspektive, er wollte Liebe zu Krishna verstehen und hat deswegen ein Experiment gestartet. Er ist in Radharanis Schuhen gelaufen, in den Schuhen einer Devotin. Und nebenbei hat er eine bestimmte Stimmung angenommen, die er als Krishna nicht so hat. Das heißt, er hat, ohne auf Qualifikation zu achten, Liebe zu Krishna gleichzeitig verteilt. Ich glaube, es geht uns auch manchmal so, wenn man etwas sehr, sehr Gutes hat, dann will man das verteilen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine absolute gute Sweet, was vielleicht einige von euch schon gegessen haben. Frank will es versuchen, nahrungsanalytisch zu analysieren und unter Umständen zu kopieren. Also dann wärst du ein erfolgreicher Mechaniker. Also dieses absolute Sweet, was ich da habe. Da. Und weil ich das selber, mir geht es so, ich genieße es, also der Höhepunkt meines Sweet-Lebens im Augenblick, und ich verteile das natürlich. Nicht? Wenn man das kostet, will man es auch verteilen, dass andere auch in diese Freude kommen. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu ist also Krishna, der diese Liebe, von diese höchste Art der Liebe, Radharanis Liebe, diese Vraj-Liebe, Liebe ist ja Vraj-Bhakti, selber kostet und auch verteilt. Und dieser Lord Chaitanya Mahaprabhu ist unsere einzige Chance, zu Vraj-Bhakti aufzusteigen. Das ist unter den Gaudias ein allgemein verstandener Punkt, den Sie auch wissen. Man muss also diese Persönlichkeit Gottes näher kommen, Chaitanya Mahaprabhu, durch den Dienst. Und dieser Dienst, den man tut, ist ein Dienst, wie wir ihn auf unserer Stufe ausüben können. Die Schriften sagen, Lord Chaitanya wird verehrt in der Beziehung des Dasya-Rasas als Diener, wo man sich eben auch nach den Vorschriften der Schriften hält. Rupa Goswami sagt, dass Dienst, der nicht entsprechend der Shruti, Smriti, Puranadis ausgeübt wird, also eine Störung in der menschlichen Gesellschaft ist. War da so. Die Art und Weise, wie wir Krishna Lord Chaitanya verehren können, ist durch die Darbringung von dem Sankirtan Yagya, dem gemeinsamen Chanten der heiligen Namen. Sankirtan hat zwei Dimensionen. Sankirtan versteht man als etwas, wenn mehrere Leute sang gemeinsam Krishna verehren. Das ist normalerweise Sankirtan. Aber es gibt auch noch eine andere Deutung dieses Begriffes von Bhaktisiddhanta, dass man alles benutzt, um die höchste Persönlichkeit zu verherrlichen. Sang heißt eben alles, completely, in dem Sinne von complete. Das heißt, nicht nur Körper, Geist und Worte, sondern er kann auch bedeuten, dass man alles benutzt, um Menschen anzuziehen, Lord Chaitanya zu verehren, indem man die Arrangierung macht dazu. Dieses alles zu benutzen in Krishnas Dienst, besonders in dem Dienst der Sankirtan-Bewegung von Lord Chaitanya Mahaprabhu, ist nach Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur etwas, was in der Haltung der Devotees von Vrindavan ausgeführt wird. Es ist Raga Bhakti. Ich möchte euch einen historischen Vorfall gerne ins Verständnis bringen. Als der große Tempel im Bagh Bazar fertiggestellt worden war, ich muss vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs erster Tempel im Westen war in der Ultadanga Road. Dort hat Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur das erste Mal getroffen, in dieser Adresse. Nun kam ein großer bengalischer Geschäftsmann, der hieß der Shanti Charan Roy, und hat eine Riesenspende gegeben, die dazu führte, dass ein Marmorpalast-ähnlicher Tempel im Bagh Bazar gebaut worden wurde. Und als der nun fertig war, machte Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur den Umzug von Ultadanga zu Bagh Bazar und trug persönlich die Detis. Das steht uns auch auf der Vedenakademie noch bevor. Die Dedis kommen noch nach Golokadham, ne? Die müssen getragen werden. Und als er nun die Dedis trug, also nicht im Gehschritt, ne? Also, da hat er einen bestimmten Schlucker gechantet. Pujala Ragapata Gaurava Bhange Matala Sadujana Vishaya Range. Und als er den gechantet hat, wurde er immer ekstatischer. Und den hatte er spontan komponiert und rief seine Schüler auf, sie sollten mitchanten, diesen Schlurka. Nun haben sie gelernt, gehört und nachgesungen. Ne? Kennen wir ja manchmal auch, wenn ein Devotee so ekstatisch ist und ein neues Lied weiß. Dann singt er das und dann sagt er, nun singt auch nach. Ne? Dieser Vers ist ein sehr interessanter Vers. Wir verehren den Herrn im Ragamarkt, das heißt in der spontanen Haltung, wobei wir die Ferne und die Achtung transzendieren. Die gewöhnlichen Menschen sehen aber, dass die Sadhus scheinbar im weltlichen Genuss beschäftigt sind. Womit er in der zweiten Zeile oder worauf er anspielt, die gewöhnlichen Menschen sehen es so, als seien die Sadhus scheinbar im materiellen Genuss beschäftigt. Damit spielt er darauf an, dass jetzt ein Riesentempel da ist, da steht. Und für Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur war es jedoch so, dass er hier die Möglichkeit des Sankirtan sah, der spontanen Verehrung Krishnas durch das Singen der heiligen Namen, was eine sehr nahe Aktivität ist, eine typische Vrindavan-Aktivität ist, und dass er eben alles benutzte in dieser Verehrung. Das ist ein Motiv, das bei Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur alles sehr wichtig ist. Diese zweite Lesart von Sankirtan benutzte zum Beispiel Dampfschiffe, um zu predigen. Er machte auf Dampfschiffen Riesenausstellung von Radha Krishna, so kleine Puppen, die ihre Lilas zeigten. Und so kamen natürlich viele Leute, die schon immer mal auf ein Dampfschiff gehen wollten, nicht? Aufs Dampfschiff herauf und sahen dann gleichzeitig auch die Ausstellung. Radha Krishna. War in meiner Jugend auch so. Die Bundesbahn musste ein bisschen Leute gewinnen für ihre Aktivitäten und die hatten dann immer in Zügen, die fuhren so durch Deutschland hindurch, hatten sie so eine kleine Modelleisenbahn und haben dann, und wer wollte nicht mal in einen Zug hinein, in einen Waggon hinein, ein bisschen gefahren werden und dann hat man dort gleichzeitig also die Züge gesehen auf einer Modelleisenbahn und hat sich einen Vortrag über die Bundesbahn angehört. Das war die Idee von meinem Vater, um ein bisschen Werbung für die Bundesbahn zu machen. Also es hat funktioniert. Also da waren sogar meine Freunde, die sehr gelangweilt waren, was Modelleisenbahn betraf. Und die Bundesbahn, die waren einfach da. Man muss das Fahrrad in so einen Waggon reinzugehen und das alles zu erkunden und anzufassen und so. Ja, so hat er auch Druckpressen eröffnet und er hat viele Arrangierungen gemacht, die äußerlich gesehen weltlich aussahen, wo er eben alles benutzte, um Lord Chaitanya in der Sankirtan-Bewegung zu verehren. So, dieses Prinzip ist ein wichtiges Prinzip, was auch wir in der Vedenakademie benutzen. Wir benutzen nicht nur, da gibt es verschiedene Autos, haben wir glaube ich hier und was hat man noch, Computer und so weiter, aber wir benutzen ja auch Konzepte wie Astrologie und die in sich materiell sind. Zum Einrichten in dieser Welt. Wenn Sie könnten eine Art Ermutigung zum materiellen Leben werden für die Menschen. Und viele Menschen wollen das ja auch so sehen und sind deswegen an Astrologie und Vastu interessiert, weil sie ihr materielles Leben aufwerten wollen und bessere materiellen Genuss haben wollen. Nicht? Aber für uns ist es sehr wichtig, das zu verbinden mit Lord Chaitanya. Das wird uns helfen, mehr fortgeschritten in der Bhakti zu sein und nicht immer auf der irgendwo zwischen der mentalen Ebene und der Anziehung zu materiellen Dingen hin und her zu flutschen, sondern einfach mal ein bisschen fortgeschritten und stetig im spirituellen Leben zu sein, zu werden. Yes. Ein wichtiger anderer Punkt ist, den Prabhupada in diesem Yukta Vairagya Verständnis, Lord Chaitanya wird verehrt durch das Chanten der heiligen Namen, aber auch durch das Benutzen aller scheinbar weltlicher Dinge in der Verbreitung seiner Lehren. Ein wichtiges Prinzip, was Prabhupada auch gebracht hatte, war das Verständnis das kam von Bhaktisiddhanta, der institutionalisierten Spiritualität. Früher, vor Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, gab es im Grunde genommen, sagen wir mal, das Gaudiya Vaishnavatum nicht so sehr in einer institutionalisierten, also organisierten Form. Diejenigen von uns, die sich mit Institutionen intellektuell beschäftigt haben, wissen, dass das etwas ist, was ein zweischneidiges Schwert sein kann. In Institutionen treffen sich Menschen, die dort Positionen einnehmen und wie alle Menschen, die noch Schwächen haben, kann es sein, dass so eine Institution, sagen wir mal, durch diese Position, die in ihr möchtig sind und bekleidet werden, so ein bisschen erstarrt. Nicht? Das ist etwas, was uns auch widerfahren ist in unserer ISKCON und was zu vielen Fehlern gefunden, an Enttäuschung auch geführt hat. So eine Institution muss unbedingt beschützt werden, weil sie wird eben mit der materiellen, da hat man ordentlich mit der materiellen Energie und mit materiellen Denkstrukturen plötzlich zu tun. Ich wollte, aber wir benutzen sie, denn sie ist eine Organisationsform, die es uns ermöglicht, unglaublich etwas zu tun. Ne? Wo Menschen zusammenkommen und sich zusammentreffen, da kann man halt viel effektiver werden. Das haben mir viele Devotees, ich habe mit vielen Devotees auch außerhalb unserer Bewegung gesprochen und die haben gesagt, ja, also es ist, jeder weiß das, die ISKCON, die bringt am meisten zustande in der Verbreitung von Krishna-Bewusstsein, weil sie eben diese sehr straffe Organisationsform hat, die natürlich ein bisschen angeknackst ist. Es ist nun sehr wichtig, dass diejenigen, die eine Institution benutzen, in diesem Verständnis von Sankirtan, eben sehr vorsichtig damit umgehen. Eine Institution ohne persönliche Beziehung unter den Devotees kann sehr oft hart werden und starr werden und materielle Strukturen dann auf Machtstrukturen aufweisen. Institution kann nur ein leeres Konzept sein, wenn es keine Beziehung in ihr gibt unter den Devotees. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, was ein Bereich ist, an dem die Vedenakademie seit ihrem Beginn schon arbeitet und bewusst arbeitet, an der Beziehung unter den einzelnen Devotees. Ihr wisst, das ist nicht immer einfach, solche Beziehungen zu führen, weil wir einfach sehr verschiedene Menschen sind, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven zum Teil. Aber wenn man sich entschließt, etwas gemeinsam zu tun, ist es eine Herausforderung, diese Beziehung zumindest funktionell zu halten. Also funktionell heißt, dass Ermutigung in ihren stattfindet und gegenseitige Unterstützung. Das wird auch ein großer Bereich sein, wenn die Vedenakademie jetzt so nach Goloka Dham umzieht. Es sind große Wünsche da von den Devotees der Vedenakademie. Goloka Dham gibt es nicht so viele Devotees, die in dem Projekt so mitarbeiten, aber die es tun, sind sehr nice Devotees und sehr, sagen wir mal, auch willensstarke Devotees, nicht? Die schon ein bisschen gereift sind im Leben. Und wir wissen auch, die Devotees wissen in Goloka Dham, dass für sie auch der Knackpunkt ist, seit Anbeginn des Projektes, nicht? Genau wie die Vedenakademie, dass sie wertvolle Beziehungen haben. Das ist sehr wichtig. Wenn man mit dem Begriff, wenn man Institution oder die gemeinsam, will ich mal sagen, in einer etwas organisierten Form auftritt, um etwas zu erreichen, nämlich Lord Chaitanya zu verherrlichen, dann ist es sehr wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir nicht von den Aspekten der materiellen Energie, die wir an Krishnas Dienst beschäftigt werden wollen, sagen wir mal, korrumpiert werden oder einfach verdorben werden im inneren Denken. Ja. Gut, aber ich möchte jetzt zur Hauptstraße meines Gedankenganges zurückkommen und dann auch sehen, ob irgendwelche Fragen zu dem Gesagten da sind. Der Hauptpunkt, den es in diesem Text gibt, in dieser Betrachtung geht, ist Lord Chaitanya Mahaprabhu und seine großartige spirituelle Rolle sozusagen, uns zu helfen, Krishna nahe näher zu kommen oder nahe zu kommen. Ich war jetzt in, sagen wir mal so, ich habe selber eine sehr, sehr bewusst gestaltete spirituelle Lebensführung seit einigen Jahren angefangen und mir ist sehr klar geworden durch das Lesen, besonders auch des Werkes wie Brihadbhagavatamrita und anderen Schriften, wie sehr es mich spirituell zieht, zu dieser Nähe, Gottesnähe. Ich weiß, und habe immer wieder erleben dürfen in meinem Leben, dass wenn man wirklich Krishna bewusst ist, man sehr glücklich sein kann und Dinge wirklich auch im Leben laufen, weil man eine Art Platz, sagen wir mal, eine Art Instrument in Krishnas Dienst wird. Und in meinem eigenen spirituellen Leben habe ich einfach über viele Jahre wirklich sehr intensiv und sehr existenziell über dieses Thema nachgedacht, Krishna näher zu kommen, und bin immer wieder auf Chaitanya Mahaprabhu gestoßen. Und dieses Jahr wollte ich einfach mal in Chaitanya Mahaprabhus Land Mayapur gehen, wo er ja immer noch gegenwärtig ist, in seiner Aparkat-Form, seiner nicht manifestierten Form. Und ich wollte bewusst zu einem Zeitpunkt gehen, wo auch, sagen wir mal, wo ich nicht alleine sitze und chante, sondern Sankirtan mache, mit vielen Devotees ihn verehre. Wir waren auf Gurumandal Parikram mit 500 Devotees zusammen. Es gab noch eine zweite Gruppe, die genau einen Tag nach uns gereist ist. Also sagen wir, wir kamen in Vidyanagar am zum Beispiel Donnerstag an und sind dann am nächsten Tag nach Modrumdweep gegangen, am Freitag. Dann kam die zweite Gruppe am Freitag in Vidyanagara an und ging am Samstag nach Modrumdweep. Diese zweite Gruppe bestand aus 1500 bis 2000 Devotees, nämlich den Namen Hatha Devotees. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir haben jetzt 1500 Namhatta-Zentren in Bengalen. Also richtig viel. Ne? Und die kamen dann, waren uns auf den Fersen und am Yogapit, das heißt im Erscheinungsort von Lord Chaitanya, haben sich diese beiden Gruppen dann getroffen. Diese 1500 Namhatta-Devotees bengalischen Ursprungs und unsere kleinere westliche Gruppe und haben zusammen gesungen Jai Sachinandan Gaura Hari, weil es gibt eine Vorhersage von Bhaktivinod Thakur, dass die Videshis sind die Westler, die ihre bengalischen Brüder umarmen werden, und wir haben sie dann auch umarmt, wir haben uns umarmt, um einfach diese Vorhersage zu kosten. war schon sehr machtvoll. Und dann der Kirtan im Yogapit. Also es ist ein Erlebnis, wo man plötzlich merkt, dass Lord Chaitanya tatsächlich verehrt wird durch Sankirtan. Das ist sehr klar. Das ist, wenn die so zusammenstehen und man singt. Aber also keiner, dessen Auge noch trocken blieb, das war einfach ekstatisch. Und da ist man einfach. Ist einfach, man merkt, da kommen einfach diese Gefühle auf, in dieser Nähe zu Krishna. Da würde das Experiment von dir gelingen, Frank. Du wirst ja noch herausfinden, ob es Krishna wirklich gibt oder ob das nur so erzählt wird. Also, da musst du mal forschen. Aber nicht so viel Elektromikroskope mitbringen. Das heißt, weltliche Messinstrumente. Ne? Da muss man sich in den Kirtan werfen. Und das im Bewusstsein, ins Laboratorium des Bewusstseins geht. Ja. Und das ist sehr, sehr, sagen wir mal, überzeugend. Man kann es einfach sehr deutlich verspüren. So, und von daher ist mir sehr klar geworden, wir haben auch jeden Abend, habe ich mich hingesetzt im Tempel und erstmal fürchterlich nach Gaura Hari mich gesehnt, weil Gaura Hari und ich können genau die Melodien, ich finde ja meine Melodien nicht selber, dann muss ja der richtige Ton erst angespielt werden. Und dann kann man das. Und anyway, so habe ich ohne Gaura Hari versucht mein Bestes, um Herrn zufriedenzustellen. irgendwie kamen dann auch immer Leute, die einen begleiten konnten. Und, ja, und der ganze Tempel war dann voll mit Devotees, die gerne gechantet haben. Und lange. Und man merkt, so wird Lord Chaitanya halt verehrt. Und wenn man so eine Nähe zu ihm darstellt, dann kann man sicher sein, dass etwas von seinem von seiner Verteilkraft auf einen übergeht, nämlich dieses Braja Bhakti. Das kann man sicher sein. Sonst ist es sehr schwierig, da reinzukommen. Ich kenne viele Devotees, die sich sehr bemühen, das zu tun, auf eine mit großer Anstrengung auch und mit großen, sagen wir mal, mentalen Stützkorsetts, also Meditation und dergleichen, die sie da hintragen sollen. Aber ja, man sieht, wenn man die Devotees anschaut, man sieht, es ist eine Bemühung, so ganz ekstatisch sind sie noch nicht geworden im Leben. Ich schau gerade. Gut, damit bin ich ans Ende gekommen. An ein vorläufiges Ende. Eine Sache, die ich noch sagen wollte. Gut, wir haben jetzt gesprochen, wie können wir Krishna näher kommen, und wir haben verwiesen auf Gauranga Mahaprabhu. Ich glaube, das war einfach nachzuvollziehen. Mich hatte am Gopunim eine Frage gewurmt, die ich gerne meinen Gottbrüdern stellen wollte. Wie können wir denn aber Chaitanya Mahaprabhu näher kommen? Und Jayaprataka Maharaj hatte eine interessante Sache gesagt. Er sagt, was er also verwirklicht hat, das ist sehr nice, Maharaj spricht sehr demütig und auch sehr persönlich und hat keine Angst, da auch in dieser Weise zu sprechen. Er hat schon immer gerne Chaitanya Mahaprabhu, über Chaitanya Mahaprabhu gesprochen. Ist ja klar, er wohnt in Mayapur, man kennt ihn ja. Kauranga und so. Nicht? Also, er sagt, er hat aber große Inspiration gekriegt aus diesem Lila Chaitanyas, wo er mit seinen Devotees den Gundicha-Tempel sauber macht. Das taucht in Madhya Lila auf und dort ist wahrscheinlich der längste Purport, es ist der zweitlängste Purport im Chaitanya Charitamrita. Purport erklärt in dem Purport, dass Lord Chaitanya den Gundicha-Tempel selber sauber gemacht hat mit seinen Devotees, um allen Devotees in der Vergangenheit zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man das Herz, das eigene Herz säubert und dort Krishna empfängt. Es gibt ja dieses Lied von Bhaktivinoda Thakur. Mana mana mandire rahanishi dine Krishna murari si Krishna murari. Kannst du das singen? Oh, das ist ja, das müssen wir auch irgendwann mal singen. Das ist so lange nicht gesungen. Da sagt Lodge, da sagt Bhaktivinoda Thakur, er macht seinen Tempel zu einem Herz. Er macht sein Herz zu einem Tempel. Und das machte Lord Chaitanya eben auch. Der nahm dieses Tempelgebäude, was nur einmal im Jahr benutzt wird, der Gundicha-Tempel, und deswegen total verwahrlost und verstaubt war, und hat es sauber gemacht, den Altar. So muss auch ein Devotee sich bewusst werden, der Lord Chaitanya im Leben empfangen will, dass er den Tempel sauber macht, den Tempel des Herzens. Und da kommt eben wieder der eine Punkt zur Sprache, den wir vorhin, wie soll ich mich ausdrücken, angeschnitten haben. Um den Tempel des Herzens sauber zu machen, helfen einem Beziehungen zu Vaishnavas ungemein. Weil man in der Beziehung mit Devotees wirklich sehr schnell seine eigenen Schwächen feststellen. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon gesehen habe. Du kannst alleine in der Höhle im Himalaya sein. Ich habe auch schon alles gemacht, um überhaupt das Feeling mal zu kosten. Oder irgendwo auf für einen Monat dich zurückziehen in wie soll ich mich ausdrücken, in und ein Vrata machen. Auf einer kroatischen Insel zum Beispiel. Das ist ja auch sehr einsam und sehr schön. Anandini kommt von einer kroatischen Insel. Eine Inselprinzessin. So, und aber du merkst einfach, erst wenn du mit Devotees zusammenkommst, echten Devotees, wo das bei dir selber noch hapert, wo du noch Verbesserungen machen musst. Das ist sehr wichtig, dieser Punkt, diese Devotee-Gemeinschaft zu haben. Man wird da gefordert, man muss da, das passt einem nicht, die sagen sogar etwas, wo man anders drüber denkt. Und man muss sich darüber auseinandersetzen. Man kann es ja nicht einfach ignorieren, wenn einem die Devotees wichtig sind. Und so weiter. Deswegen, wenn man in dieser Spiritualität, Chaitanya Bhakti, ist es tatsächlich wichtig zu verstehen, was diese zweite Bedeutung von Sankirtan beinhaltet. Gemeinsam den Herrn zu verehren und alles zu benutzen. Und dazu ist die Gemeinschaft mit Devotees einfach ein ganz wichtiger Lernort. Viele von uns haben noch immer dieses Fluchtsyndrom. Wenn das nicht so klappt mit den Devotees, dann fliehe ich auf zwei Weisen, entweder, dass ich alleine leben will oder allein sein will, oder ich maule einfach. Maulen, du hast doch Deutsch studiert, das müsstest du eigentlich studiert haben. Maulen heißt einen auf Mucksch machen. Das ist genauso. Wie sagt man das vernünftig? Michael, du studierst.
Lamentieren.
So unzugänglich werden. Ich bin jetzt einfach gestört. Ich bin jetzt einfach. Sich so zu. Man kann fliehen auf zweierlei Art und Weise von der Gemeinschaft mit den Bodhis. Das eine ist, dass man physisch eine Trennung sucht. Und das zweite ist, dass man innerlich eine Trennung sucht. Das heißt, sich zurückzieht in seinen Bereich und nicht mehr kommuniziert. Und das kann man wieder auf tausend Art und Weise machen. Wie es die Hare Krishnas normalerweise machen, ist, die geben deutlich zum Zeichen, ich fühle mich nicht wohl. Die schauen geknickt durchs Leben und statt selber sich zu bemühen, eine andere Ebene zu erreichen, erwarten sie dann das Mitleid und die Streicheleinheiten. Und wenn das nicht kommt, wenn man sagt, vielleicht solltest du selber mal was ein bisschen gucken und verändern, ach, dann ist gleich eine schlimme Periode im Leben eingetreten. Also sehr wichtig, reif in Beziehungen reinzugehen, um eben das Verständnis von Sankirtan zu entwickeln. Und da, ich will mal so sagen, nicht um das Herz wirklich zu säubern, damit Chaitanya Mahaprabhu dort sitzen kann. Hare Krishna. Aber ich will jetzt nicht auf die soziale Ebene kommen mit meiner Vorlesung. Also sagen wir, das ist nicht die Hauptaussage dieser Vorlesung, nicht, an der alles gipfelt, sondern es ist ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Die Hauptaussage ist, Chaitanya Mahaprabhus Herrlichkeiten zu verstehen und seine unglaubliche Wichtigkeit für unser spirituelles Leben, wenn es uns wichtig ist, Krishna nahe zu kommen, nicht, und nicht in so einer Gottesferne uns aufzuhalten. Und zwar nahe zu kommen auf zweierlei Weise, auf dieser ganz einfachen Art und Weise, dass wir eine spirituelle Erfahrung suchen, wie unser Franck. Oder eine andere ist eben, dass man sich Gedanken macht über Vrajbhav und die Vrajbhakti, das verteilt wird von dieser Inkarnation, die das eben ergründen will in einem Liebesexperiment. Hare Krishna. Oder ein Liebesprojekt, könnte man sagen. Oder besser vielleicht ein Projekt der Liebe. Gut, das wollte ich heute. Das ist die Vorlesung gewesen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich weiß nicht, ob ich euch alle mit allen Punkten in gleicher Weise abholen oder ansprechen konnte. Aber ich denke, eben ist es sehr wichtig, sich über diese Punkte philosophisch Gedanken zu machen und sich darüber ganz privat für sich und sein eigenes spirituelles Leben bewusst zu werden, über die die Wichtigkeit von Chaitanya Mahaprabhu und wie wir ihn verehren können. Hare Krishna. So, sind jetzt irgendwelche Fragen zu den angesprochenen Themen da? Ganga Mayi hat eine Frage.
Ja, ich würde jetzt gern wissen, wo liegt dann die Trennungslinie? Weil, du hast ja gesagt, in der Verehrung des Deity, da folgt man stetig der Vaidhi-Bhakti.
Ja.
Aber ist es dann einfach Sahajya, wenn wir dann Gefühle aufkommen? Wir hören das ja, sie essen gerne dies oder das oder ja, die Kleinen oder meine Kleinen. Wenn da wirklich so eine Beziehung entsteht, ist es dann wirklich nur eingebildet? Oder wie soll man denn vorgehen, diese Spontaneität?
Ja. Prabhupada hat dazu, Dankeschön, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich will sie gerne wiederholen für die kassettenhörende Nachwelt. Ganga Mayi fragt, also Detis werden ja nach Regeln und Regulierungen verehrt und wie ist das denn einzuschätzen, wenn Gefühle auftreten? Zum Beispiel, dass man weiß, sie essen ja gerne das, Shark zum Beispiel, und dann kocht man eben Shark. Oder wenn man zu den Dedis sagt, meine Kleinen. Und so, ist das unwünschenswert oder ist das... Prabhupada hat diese Frage sehr so beantwortet, dass er sagte, dass durch den Vaidhi-Bhakti, die Verehrung nach Regeln und Regulierung, irgendwann eine spontane Zuneigung für Krishna auftritt. Und er gab das Beispiel von jemandem, der zuerst lernt, so nach einem Notenschema Klavier zu spielen. Zuerst macht das so nach Schema F, A, B, C, D, E, F. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht mit dem. Und dann, wenn er das lange Zeit gemacht hat, kommt er plötzlich dazu, frei zu spielen. Spontan zu spielen. Ich glaube, du guckst auch nicht mehr auf die Tasten, wenn du spielst. Harmonium, oder? Braucht nicht. Nicht nötig. So, das. Aber so, am Anfang, also ich wollte ja auch Harmonium lernen, ich bin mir noch nicht so sicher nach der ersten Übungsstunde, ob ich das jemals schaffen werde. Aber ich mache das noch mit, ich muss hingucken und A, G, F und wie das heißt, also ich weiß es jetzt nicht mehr, ich habe das aufgeschrieben und so. Und ja, aber mit dieser Art von Hingabe, das ist also dieser Punkt, wir sprechen hier in dieser Vorlesung auch über etwas anderes, eine andere Art von Spontanität, nämlich die Einwohner von Vrindavan verehren Krishna in der Gemütsstimmung des Raga Bhaktis, nicht? In bestimmten Rasas. Und die Einwohner anderer spirituellen Plätze, wie zum Beispiel Dwaraka oder auch die Christen, könnte man, also das ist jetzt was ganz anderes, also ich will das jetzt nicht auf die gleiche Ebene stellen damit, oder andere religiöse Systeme verehren, ja, Krishna anders. Nicht aus einer, mit einer ganz anderen Haltung. Es gibt also zwei Arten, es gibt zwei Definitionen von Raga Bhakti. Die erste wäre einfach so spontan etwas zu tun. Und die zweite ist in der Haltung der Bewohner von Vrindavan, die Krishna eben in dieser Nähe und Enge verehren, wie Madhu Mangal, der sogar die Gottheit Krishnas vergisst und sagt, du müsstest eigentlich mehr Respekt mir als Brahmana zeigen. Und Prabhupada hat diese beiden Begriffe zusammengebracht und philosophisch legitim zusammengebracht, weil er ja weiß, dass wir sind, dass wir verehren Leute, also wir sind ja an Chaitanya Mahaprabhu gebunden. Nicht? Und dadurch sagte er, wenn wir mit Chaitanya weiterhin, also wenn wir das so machen, dann werden wir auch dazu kommen, dass wir diese Liebe zu Krishna, wie die Einwohner von Vrindavan sie haben, verspüren, weil Lord Chaitanya eben das gekommen ist, um das zu geben, um das frei zu verteilen. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gura Tvishe Namaha. Rupa Goswami verehrt so Chaitanya, sagt, du bist die großmütigste aller Inkarnationen, denn du bist gekommen, das zu verteilen, was vor dir niemand verteilt hat. So, also wer Lord Chaitanya anfängt, nach Vidhi Bhakti zu verehren, durch den Vorgang des Sankirtans, des Chants des heiligen Namens, wird durch das Chanten dazu kommen, dass er erstmal auf die Namapparatstufe kommt. Da fängt man meistens an, dann gehst du auf die Namabhasa-Stufe, wenn du richtig chantest. Und dann kommt der Shuddha-Nam, wo Krishna sich dir offenbart, nämlich und zwar der Krishna. Sehr gut. Wollen wir sehen, ist das dir... Man muss noch drüber nachdenken. Kannst ja mit Sadanandi drüber sprechen. Die hat viel über diese Themen nachgedacht. Auch, ne? Ja.
Das ist eigentlich die gleiche Frage, nämlich in den meisten oder am Anfang sind ja viele Sachen, behaupte ich jetzt mal, die so die Beziehung zu den Deities, den persönlichen Deities und zu bestehen, einfach Projektion. Das ist jetzt mal zumindest eine Behauptung. Und die Frage ist einfach, ist das förderlich oder hinderlich? Und man mag jetzt eben sagen, oh, das ist hinderlich, weil man sieht etwas als seine persönliche Beziehung zu Krishna oder zu Gott, was es nicht ist, sondern eine materielle Projektion und versperrt sich damit unter Umständen den Weg für das Echte, weil man das Falsche als das Echte nimmt. Oder man sagt, ja, das ist förderlich, weil man hat zumindest überhaupt irgendein Gefühl. Oder
ja.
Wie ist das? Ist es hinderlich oder ist es förderlich?
Ich glaube, dass Gadata mit deiner Frage mehr zu dem, ich habe deine Frage anders erklärt, merke ich gerade. Ich glaube, diese Frage ist sehr hilfreich für deine Frage. Ja. Ich habe es ein bisschen, ich bin ganz in meinem Thema drin, ja, und wollte das jetzt so, jetzt ist ein ganz neuer Aspekt dazugekommen. Jetzt entschuldige, ich habe in der Beantwortung deiner Frage eigentlich nicht deine Frage beantwortet, sondern habe sie als Ausgangspunkt für eine weitere Überlegung zu dem Thema, was ich präsentiert habe. Jetzt gehe ich aber, mir ist das eben klar geworden. Well, es ist interessant, dass Jagannatha, da habe ich mal mit einem Religionspsychologen gesprochen, dem sehr nice Religionspsychologen, Professor, ist ein Freund von Klostermeier. Ach, wir sind auch eigentlich so befreundet geworden. Er war der Inhaber des Religionswissenschaften in Bonn gewesen. Hoheisel, Professor Hoheisel. Ich habe ihm gesagt, dass in unserer Philosophie gibt es so etwas wie Projektion. Man nennt das den das kann ich. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, es kommt gerade nicht, weil ich so viele andere Gedanken habe. Ohne Projektion Gadadhar und Gangamayi könnt ihr gar nicht anfangen mit spirituellen, mit der Deity. Zum Beispiel hier sind diese Formen, die sehr, sehr nice sind, Gangamayi. Also sie sehen sehr sweet aus, diese Deities. Haben wir jetzt gehört aus den Shastras, das sind Skornitai. Jetzt denken wir, die wir das noch nicht verwirklicht haben, okay, das sind Skornitai, das ist eine Projektion. Nicht? Diese Projektion ist geleitet von den Shastras. Es gibt jetzt eine andere Projektion, die nicht geleitet ist von den Shastras. Und diese Projektion, würde ich sagen, ist nicht förderlich. Rupa Goswami, Shloka, hilft uns hier, das zu verstehen. Er sagt, Bhakti, die ausgeführt wird, ohne die Schriften zu berücksichtigen, Shrutis, Smritis und Puranas, ist eine unnötige Störung in der Gesellschaft. Nicht? Er verurteilt das also. Damit sind offensichtlich Projektionen gemeint, die also sowas wie Zuneigung ist gut als Projektion. Zuneigung. Wir sollen ja unsere Emotionen auf Krishna richten. Aber wenn wir jetzt so komische Sachen machen, so, ich weiß nicht mehr, also Prabhupada hat das mal verurteilt, dass die Bodhis Gonitai auf Kopf nahmen und hin und her tanzten und so, nicht? Also so komische Neuerfindungen, das ist nicht gut. Oder so, ich habe jetzt ein offensichtliches Beispiel gegeben. Aber Gadadhar und Gangamayi fragen ja grundsätzlich. Wir sollten den Vorgang der Projektion, wir haben ja gar keine andere Wahl, als das zu tun, Gadadhar. Wenn wir uns in diesem Zustand, oder sagen wir mal, jetzt hast du schon eine andere Wahl, jetzt bist du ein bisschen älter und hast hoffentlich ein bisschen das Herz gereinigt und so. Aber zu Beginn kommen wir gar nicht raus. Jagadananda Pandit spricht in diesem Buch darüber. Also ich möchte euch da unbedingt, auch Frank, unserem Wissenschaftler, unbedingt darauf hinweisen. Ich kann es euch gerne heraussuchen, wo er über diese beiden Begriffe der Aropya Siddhi Bhakti und Avaroha Siddha Bhakti spricht. Das sind verschiedene Formen der Bhakti. Einmal, wo man das Wissen der Schriften anwendet und auf diese Weise sieht, Shastra Shakshu, und er sagt, dass dann die Möglichkeit besteht, dass man diese Dinge auch ohne die, also nicht mehr auf intellektueller Weise sieht, sondern das als Erfahrungskonstante hat, mit der man geht. Ich würde euch empfehlen, zu diesem Zwecke, was Deities betrifft, zu diesen sehr, sehr powervollen Gaudiya-Deities zu gehen. Ich betrachte das als ein Muss für alle Vaishnava-Pilger, dass sie einmal Madan Mohan in Jaipur besuchen, Govindaji und Gopinath. Also Madan Mohan ist in Karoli. Ich glaube, du hast diese Reise schon einmal unternommen. Ne? Das ist eine Tagesreise, also schon eine etwas anspruchsvolle Reise. Man muss früh aufbrechen und kommt spät zurück, wenn man die Darshans haben will. Aber wir haben das auch mal gemacht. Vor diesen Gaudiya-Deities, die eigentlich die ursprünglichen Deities sind, die so powerful sind, vor denen zu stehen und zu beten, das ist sehr wichtig. Oder jetzt Banki Maroi. Oh. Banki Maroi ist der Deity, den Lord Nityananda gefunden hatte, in einem Bad in der Ikachakra-Yamuna. Da ist auch noch ein Yamuna. Und dieser Deity, Kalakanta, ist sehr schwer, aber der trieb auf der Yamuna. Und beim Baden hat Lord Nityananda den genommen und hat ihn dann installiert. Und in diesen Deity ist Lord Nityananda dann auch hineingegangen, als er verschwunden ist von dieser Welt. Ein unglaublicher Deity. Also unglaublich zu sehen. Ich war ja seit langer Zeit wieder mal in Ekachakra-Gram. Wir kamen dann abends an und der hat, also in meiner Wahrnehmung war der so alive, der Deity. Und dann war da so eine tolle Kirtan-Gruppe von Ekachakri, von Dharmvasis. Vielleicht 7 bis 10, würde ich sagen, die wirklich jeden Abend für den Deity singen. Und darin zu sitzen und die zu mitzuhören, wie die Leute diesen Bankim Arroyo verehren. Da geht, war wirklich eine Relationship da zwischen den Devotees und dem Deity. Und wenn man denn das so witnessed, also sieht, dann kommt man ja auch in diese, das hilft einem, Entschuldigung, das hilft einem sehr, um auch hereinzukommen in diese Gedankengänge. Sehr schön. Ja, also, aber diese anderen Projektionen, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Ich will euch jetzt mal eine Sahajiya-Projektion mitteilen. Also als ich bin auf der Stufe von Lord Nityananda. Ich kann das tun, was Lord Nityananda getan hat. Denn seht selber, als Nityananda mit dem Tonkrug geschlagen wurde, ist Blut aus seinem Kopf herausgekommen. Wenn man mich schlägt mit dem Tonkrug, kommt auch Blut aus mir heraus. Nicht, dass es den Herrn auf die Ebene bringt. Wir sind die gleichen. Wir können, für mich trifft das zu. Ich kann mich auch so verhalten wie Nityananda. Das sind die, ist eine bestimmte Sahajiya-Gruppe, die das bestimmte Tätigkeiten auf dieser philosophischen Grundlage ausübt. Das ist eine Projektion, das ist nicht Nityananda. Ach, was mache ich überhaupt am besten? Bin da so gerne. Ach, Krishna. Welcher Schalk hat mich weggezogen aus dem heiligen Darm? Krishna. Anyways, Service. Ja. Gut, Kinder. Also solche, sind sonst noch Fragen? Dann würde ich sagen, habe ich eine kleine Ankündigung. Wir haben nur zum Sagen ein Programm heute Abend, was sich spontan ergeben hat. Wir sind eingeladen worden von der Zahnärztin, der Mutter von Elisabeth, ein kleines Programm dort zu machen. Und wir haben gedacht, weil wir haben nicht so viel Zeit, dass wir, es ist um 19 Uhr, dann müssten wir so um 18 Uhr bereit sein zum Aufbruch, dann brechen wir wohl 18.15 Uhr auf und dann sind wir da für 2 Stunden und fahren dann nach Hause. Sing, vielleicht kannst du mit dem Klavier wieder mal spielen, das klingt so schön. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das rüberzukommen, meine Begeisterung rüberzubringen, meine Begeisterung für Lord Chaitanya und auch zu euch mitzuteilen oder rüberzubringen, wieso es so erhaben ist und wieso es sich lohnt eigentlich, dafür eine kleine Bemühung zu machen im Sankirtan, nicht? Im Chanten der heiligen Namen gemeinsam und indem wir verschiedene Dinge einbringen. Das war so bei meinem letzten Vrata, wo ich viel chanten durfte, in Vrindavan am Suryakund. Ist ja ein Ort, der sehr mit Radharani verbunden ist. Da war ich sehr traurig. Am letzten Tag von Kartik wurde ich um 4 Uhr abgeholt, um noch rechtzeitig nach Vrindavan zu kommen, mit dem Tata Sumo. Und das hieß, ich musste alle Dinge, die ich im Vrata mache, bis 4 Uhr fertig machen. Sundarananda hat schon die Sachen gepackt währenddessen. Und das hieß, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen, ich konnte gar nichts machen. Und das war sehr nur chanten. Und das war natürlich sehr gut. So ganz von früh bis. Und dann so irgendwann so gegen 14 Uhr war ich einfach so, oh, jetzt gehe ich wieder nach Vrindavan und dann bin ich schon bald wieder im Westen. Und war so traurig, also richtig traurig und wollte nicht gehen und habe schon gedacht, vielleicht verstecke ich mich, dass mich keiner findet. Und also wollte also überhaupt nicht gehen. Und dann plötzlich habe ich dann so gemerkt beim Chanten, wie mich immer auf das Bild von Chaitanya Mahaprabhu geschaut habe und mir dann von Chaitanya Mahaprabhu eine sichere Affirmation gegeben wurde. Geh ruhig, denn du wirst da die Qualifikation erlangen, nach Vrindavan zu kommen, indem du mir dienst in der Sankirtan-Bewegung. Und da habe ich auch immer wieder das Bild von Prabhupada anschauen müssen, der ja auch Vrindavan verlassen hat. Und einfach die Sankirtan-Bewegung mit allem drum und dran. Also das ist ja hier der ganze Einsatz, nicht? Was wir hier bewegen. Jetzt allein der Umzug nach Goloka Dham. Frank, da wird was auf dich zukommen, weil du unser Praktischer bist. Nicht? Also du wirst da Computer und was alles hier angesammelt ist an wichtigen Dingen. Das braucht man ja für die Mission. Nicht? Aber das ist Sankirtan, alles benutzen in Krishnas Dienst. Ne? Selbst ein Pendel haben wir hier. Ne? Alles. Auf der Veda Akademie ist der Begriff von Sankirtan sehr weit gefasst. Das muss ja sein. Und Rosenquarz und all sowas. Ne? Gut. Dann also wünsche ich euch für dieses Abenteuer sehr wichtig. Und ich hatte dann auch meine Gottbrüder gefragt, wir haben aber so oft gesehen, na, ich hatte so gefragt, in der Bhakti Charu Maharaj hatte ich gefragt, wir sehen doch ganz praktisch, dass das ein Spiel mit Feuer ist, mit der materiellen Energie Kontakt zu haben. Viele Devotees haben ja deswegen die Renunciation gepredigt. Wisst ihr das? Dieses Yukta Vairagya-Prinzip ist sehr, sehr typisch für den Gaudiya Vaishnavatum. Aber viele Devotees laufen ja dem davon. Ich habe einmal mit einem sehr berühmten Baba in Radhakund gesprochen. Der sich so zu mir rüberlehnt und sagt, ist was Privates? Ich meine, wie soll das gehen, dass man mit Autos und all diesen Sachen, das ist doch gefährlich. Ich meine, wenn man schon einen gelegentlichen Blick auf Maya wirft, dann kommt ja Maya aggressiv zurück und nimmt ein. Kennt ihr das beim Betrachten der Sinnesobjekte, entsteht Anhaftung und so weiter. Wie soll man denn da bestehen können? Und diese Frage habe ich nochmal meinen Gottbrüdern in Mayapur gestellt, weil es ja auch so viele Unglücksfälle gibt in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Und sie sagten, dass Lord Chaitanya sagt, um den Baum der Bhakti zu beschützen, die Pflanze der Bhakti zu beschützen, ist eben die Gemeinschaft mit den Devotees wichtig. Das ist der Zaun, der darum gebracht wird. Ohne die Gemeinschaft mit den Devotees kann die materielle Energie unglaublich schnell zu einem kommen. Und übrigens, du brauchst sie gar nicht zu benutzen. Du brauchst einfach nur in ihr zu liegen oder in ihr zu sein. Es gibt genug Sinnesobjekte, die man sieht. Und dann bist du schon geliefert einfach oder korrumpiert. Deswegen die Gemeinschaft mit Devotees ist so wichtig. Obwohl das eine Herausforderung ist, ist es doch so wichtig. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, eine gute Gemeinschaft mit wichtigen, unterstützenden und liebevollen Beziehungen hinzukriegen. Das ist ganz wichtig. Können wir nicht davon weglaufen. Gut. Also, jetzt gibt es die Bilder von Radha Madan Mohan, von Madan Mohan. Kommt doch mal hierher.
Ava, ava, kunya vea, ye, ava, Oh, my God.
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Narayanam Namaskritya. Wir lesen heute Morgen einen sehr schönen Text aus dem vierten Kanto, Kapitel 9, Text 3, der den Darshan von Dhruva Maharaj beschreibt, welcher sich nach einer gewissen Zeit seines Sadhanas einstellte. Krishna schied vor ihm. Tadashanena gatam sadavashakshittav avandatangam vinamaya dandavat dregyam prapashyam prapibam svabakashas chumbangs vasyena bhujya shivalisham. Als Dhruva Maharaj seinen Herrn vor sich sah, wurde er sehr erregt und brachte ihm Ehrbietungen und Achtung dar. Er fiel wie ein Stab flach vor ihm nieder und tauchte in Liebe zu Gott ein. Dhruva Maharaj betrachtete den Herrn in Ekstase, als würde er den Herrn mit seinen Augen trinken, die Lotusfüße des Herrn mit seinem Mund küssen und den Herrn mit seinen Armen umfangen. Die Zeit rast so, also brauchen wir uns nicht noch mehr zu uns diesen Eindruck nicht noch mehr zu ergeben. Es ist nur natürlich, dass Dhruva Maharaj von Achtung und Ehrfurcht stark überwältigt wurde, als er die höchste Persönlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht sah. Und es schien, als würde er den gesamten Körper des Herrn mit seinen Augen trinken. Die Liebe des Gottgeweihten zur höchsten Persönlichkeit Gottes ist so stark, dass er die Lotusfüße des Herrn ständig küssen möchte. Und er möchte die Zehenspitzen des Herrn berühren und seine Lotusfüße unablässig umfassen. Alle diese körperlichen Merkmale Dhruva Maharajas deuten an, dass er die 8 Arten transzendentaler Ekstase in seinem Körper entwickelte, als er den Herrn von Angesicht zu Angesicht sah. Und der nächste Text ist dann, beschreibt die Erwiderung Krishnas auf diese starke Liebe, die in Dhruva Maharaj entstanden war, wie Krishna dazu steht, also seine Erwiderung. Satang vikshantamatavidam hadir Satam vivakshantam atat vidam harir yat vasya sarvasya sharitya vastita kritanjaling brahma mayena kambuna paspasha balam kripaya kapole. Übersetzung. Obwohl Dhruva Maharaj ein kleiner Junge war, wollte er der höchsten Persönlichkeit Gottes in angemessenen Worten Gebete darbringen. Aber weil er unerfahren war, konnte er nicht sogleich die richtigen Worte finden. Da der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes im Herzen eines jeden weilt, konnte er Dhruva Maharajas unangenehme Lage verstehen. Also er wollte Gebete darbringen, aber aus Mangel an Erfahrung fand er nicht gleich die richtigen Worte. Aus seiner grundlosen Barmherzigkeit berührte der Herr die Sterne Dhruva Maharajas. der mit gefalteten Händen vor ihm stand, mit seinem Muschelhorn. Erläuterung. Jeder Gottgeweihte möchte die transzendentalen Eigenschaften des Herrn besingen. Gottgeweihten sind immer daran interessiert, von den transzendentalen Eigenschaften des Herrn zu hören, und sie sind immer bestrebt, diese Eigenschaften zu lobpreisen. Doch manchmal geraten sie durch Demut in eine unangenehme Lage. Die Persönlichkeit Gottes, die im Herzen eines jeden weilt, gibt einem Gottgeweihten die erforderliche Intelligenz, den Herrn zu beschreiben. Man kann daher verstehen, dass die Worte eines Gottgeweihten, der über die höchste Persönlichkeit Gottes schreibt oder spricht, vom Herrn von innen her diktiert werden. Hier scheint es so, dass Prabhupada autobiografisch schreibt, nicht, dass es ihm so geht, dass er, Prabhupada hat einmal von sich gesagt, dass sagen wir mal, in dem Sinne nicht ein Gelehrter sei. Aber dass er hier sagte, weshalb er schreibt, er hat das Gefühl, dass die Worte von innen her vom Herrn diktiert werden. Er hatte das öfters gesagt, als er in den Erläuterungen las. Und die Bodhi hatte ihn einmal dabei gesehen, wie er das Krishna-Buch las und sich Wunder genommen. Man findet es selten, dass ein Autor seine eigenen Bücher liest. Und sagt er, wieso liest du deine eigenen Bücher? Prabhupada antwortete dann im Brustton der vollen Überzeugung: Es sind ja gar nicht meine Bücher, diese Bücher sind diktiert von Krishna. Es sind Krishnas Bücher. Also hier sagt er, wenn der Wunsch da ist, gibt der Herr von innen her das Diktat. Dies wird in der Bhagavad Gita im 10. Kapitel bestätigt. Diejenigen, die sich ständig in transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn betätigen, bekommen vom Herrn von innen her Anweisungen, was sie als nächstes tun sollen, um ihm zu dienen. Als Dhruva Maharaj zögerte, da er aus mangelnder Erfahrung nicht wusste, wie er den Herrn beschreiben sollte, da berührte der Herr aus seiner grundlosen Barmherzigkeit die Stirn Dhruvas mit seinem Muschelhorn und inspirierte ihn so auf transzendentale Weise. Diese transzendentale Eingebung nennt man Brahma Maya. Denn jemand, der auf diese Weise inspiriert ist, gibt Worte von sich, die genau mit den Klangschwingungen der Veden übereinstimmen. Es sind keine gewöhnlichen Klangschwingungen dieser materiellen Welt. Folglich sollte man die Klangschwingung des Hare Krishna Mantra nicht für weltlich oder materiell halten, obwohl sie aus gewöhnlichen Buchstaben zu bestehen scheint. Also diese Worte. Diese transzendentale Eingebung nennt man Brahma Maya, denn jemand, der auf diese Weise inspiriert ist, gibt Worte von sich, die genau mit den Klangschwingungen der Veden übereinstimmen. Es sind keine gewöhnlichen Klangschwingungen dieser materiellen Welt. Folglich sollte man die Klangschwingung des Hare Krishna Mantra nicht für weltlich oder gar materiell halten, obwohl sie aus gewöhnlichen Buchstaben zu bestehen scheint. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Sami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavari Paschatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Frank, du sitzt gerade so nah, best noch jung und spritzig. Gibst du mir mal die Bhagavad Gita aufgeschlagen auf den 10. Kanto, Text 10. Hier sind zwei Punkte, über die ich heute gerne sprechen möchte. Der erste kommt aus der Erläuterung und der zweite aus dem Text selber. Ich möchte zunächst einmal über den zweiten sprechen, nämlich die als Brahma Maya bezeichnete transzendentale Eingebung, die von Krishna kommt. Das ist ein interessantes Wort, die Brahma Maya. Prabhupada hat hier Stellung genommen zu diesem sehr interessanten puranischen Ereignis, dass Dhruva Maharaj, der kleine Prinz, schließlich, nachdem er den Sadhan ausgeübt hatte, der ihm Narada Muni gegeben hatte, zu einer völligen Gottesverwirklichung kam. Er sah Krishna tatsächlich vor sich stehen. Und es ist interessant, die Kommentatoren sagen, es war nicht nur eine Sicht, die in der Bhava, das heißt in der Gemütsstimmung, entstand, sondern Krishna war tatsächlich vor ihm erschienen und war durch seine spirituell geläuterten Augen für ihn sichtbar. Das war also nicht Gottes Verwirklichung, ist also etwas, was mit spirituellen Augen gesehen wird. Nicht nur eine Gemütsoffenbarung, die durch die Augen des Gemütes gesehen werden. Also Dhruva Maharaj wollte dann natürlich Krishna lobpreisen, aber er konnte das nicht, weil es ihm an Erfahrung fehlte, wird hier gesagt, und sicherlich muss er auch sehr überwältigt gewesen sein von der Sache. Krishna half ihm jetzt, seinen Wunsch zu erfüllen, indem er ihn mit seinem Muschelhorn am Kopf berührte und somit eine spirituelle Eingebung gab. Srila Prabhupada hat über dieses Phänomen an vielen Stellen gesprochen in seinem Werk, und die Veden sprechen auch davon, dass ein Devotee die Eingebung bekommt im Herzen. Ich glaube, diese Eingebung ist sehr, sehr wichtig. Wir haben gestern mit einem Devotee darüber gesprochen, dass es eigentlich wichtig ist, im spirituellen Leben den Plan Krishnas für einen zu erkennen. Und dass wir manchmal eben nicht genau wissen, wie der Plan in Einzelheiten ist. Auch zum Beispiel haben wir gestern im Zusammenhang über die Veden, die neue Dimension und Zukunft der Vedenakademie, auch hierüber gesprochen, in welchen Bereichen jetzt die Vedenakademie möglicherweise tätig sind, werden kann. Und wir haben drei Bereiche, somit unsere Intelligenz ausformuliert. Im Bereich des Dharma, wozu dieser Bereich, wie man sich in dieser Welt verhält und eben nach den Gesetzen, den universalen Prinzipien hält und nicht gegen sie laufend läuft und sich einfach behindert in seiner Entwicklung. Und Sanatan Dharma war der zweite Bereich, eine Aufgabe, die sich in Bezug der Seele zur höchsten Seele ergibt. Und schließlich haben wir auch einen Bereich, der mich persönlich total inspiriert und von dem ich seit Jahren überzeugt bin, dass er kommen muss. Die Kultur, der Humusboden, in dem die Menschen, die Dharma und Sanatan Dharma praktizieren, eben Nahrstoff für ihre persönliche Entwicklung finden und nicht eben Behinderung. Ja, das waren so drei Bereiche, über die auch bei Gadata schon angelegt waren. Also es war gar nichts, sagen wir mal, wir haben das nur versucht, ein bisschen mehr zu umreißen, aber das war schon klar, dass das drei Bereiche sind. Trotzdem weiß man natürlich nicht genau, wie sich alles entwickeln wird. Wir können das nicht. Da liegt eine eigene Dynamik drin. Und diese, sagen wir mal, dieses Gefühl, der am Anfang einer neuen Phase zu stehen, ist deswegen sehr gut. Wir haben es noch nicht alles ausformuliert. Wir können nicht alles ausformulieren und denken. Was wir aber tun können, und ich glaube, da ist dieser Text so unglaublich hilfreich, wir können auf die Eingebung des Herrn warten. Nun, wann kommt diese Eingebung von Krishna, die tatsächlich von der übermentalen Ebene kommt? Wir wollen ja nicht einfach nur spekulieren, sondern wir wollen wissen, was Krishnas Plan. Darüber möchte ich jetzt kurz sprechen. Dass Krishna seine Devotees inspiriert, wird sehr deutlich zum Beispiel im 10. Kapitel in zwei Texten beschrieben. Ich möchte, ihr kennt sie alle, bitte rezitiert mit mir. Tesham satata yuktanam bhajadam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam vajanti te tesham evanukampatam aham magyana jantama nashayamyatma bhavasto Jana Dipena Basvata. Ich lese mal vor. Diejenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, denen gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Und weiter. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Srila Prabhupada beschreibt hier, was wohl die Voraussetzung ist, damit Krishna im Herzen sich auch mitteilt. Er sagt, er spricht von jemandem vielleicht ein bisschen anders als wir alle hier, aber es ist trotzdem interessant. Wenn jemand einen echten spirituellen Meister hat und einer spirituellen Organisation angehört, aber nicht intelligent genug ist, um Fortschritt zu machen, so wird ihm Krishna von innen her Unterweisung geben, so dass er letztlich ohne Schwierigkeit zu ihm kommen kann. Ich glaube, wenn wir diesen natürlichen Mantel des Stolzes abstreifen, den wir uns ganz gerne anlegen in unserem Leben, können wir das irgendwie auf uns beziehen. Wenn jemand einen echten spirituellen Meister hat und einer spirituellen Organisation angehört. Ich denke, dass Prabhupada auch solche Devotees wie uns meint. Aber nicht intelligent genug ist, um Fortschritt zu machen. So wird ihm Krishna von innen her Unterweisung geben, sodass er letztlich ohne Schwierigkeit zu ihm kommen kann. Jetzt spricht Prabhupada hier über die Qualifikation. Nun, die Qualifikation, die man haben muss, damit das geschieht, also diese Eingebung, besteht darin, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Man sollte irgendeine Arbeit für Krishna verrichten und diese Arbeit sollte auch mit Liebe ausgeführt werden. Wenn ein Gottgeweihter nicht intelligent genug ist, um auf dem Pfad der Selbstverwirklichung substanzielle Fortschritte zu machen, sich aber aufrichtig den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes widmet, gibt ihm der Herr die Möglichkeit, Fortschritt zu machen und letztlich zu ihm zu gelangen. hier findet man ein, sagen wir mal, dieser Text ist schon seit langem bekannt und viele wissen, wo sie ihn finden können, wenn sie ihn nochmal lesen möchten und so weiter. Ich möchte über die praktische Anwendung sprechen. Im Krishna-Bewusstsein, in der Praxis, habe ich immer wieder erfahren, dass dieser Wunsch einfach da besteht im Herzen, wirklich das zu tun, was Krishna von mir auf dieser Phase meines Lebens erwartet. Und da, ich habe gesehen, wie es vielen meiner Gottbrüder so ging und habe gesehen, wie sie auf zweierlei Weise damit umgingen mit dieser Situation. Die eine Situation war, diejenigen, die ich persönlich, mit denen ich viele intensive Diskussionen gehabt habe, weil ich finde es als nicht, sagen wir mal, schastrisch begründbar, wie sie sich verhalten haben. Die eine Reaktion ist, die sieht man sehr oft, dass man sich einfach hinsetzt und wartet, Krishna, jetzt zeig mir mal, was du von mir willst. Zeig mir mal deine Arrangierungen. Nee? Ich will jetzt mal warten, was Krishnas Plan mit mir ist. Das ist eine Art Hochmut, die da drin ist. Als sollte jetzt Krishna, wird Krishna so kommen, wenn man sagt, jetzt zeig mir das mal. Die andere Art ist die Art, von der Krishna hier in der Gita spricht und die auch Prabhupada dann aufgreift in seiner Erläuterung. Dass die Devotees, die wissen möchten, was Krishna von ihnen will, sich Krishna ergeben und ihm einfach dienen. Mit allen, Prabhupada sagt, allen möglichen Arten von Tätigkeiten. Also sie mögen noch nicht genau wissen, was jetzt ihre letztendliche Bestimmung ist, aber sie dienen Krishna schon mal. Sie tun schon mal etwas. Sie sind beschäftigt. Und das, Prabhupada sagt hier, die Qualifikation, dass man also diese Eingebung dann bekommt, besteht darin, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Wir sagen das auch immer den jungen Bhaktas, die Einlass finden möchten ins Krishna-Bewusstsein. Jeder junge Bhakta, der halbwegs intelligent ist, das sagt sich irgendwann mal, ja, ich möchte auch was tun für Krishna, ich möchte Dienst leisten, aber ich will, und im nächsten Satz sagen sie, ich will meine Mission wissen, die erwarten sehr viel von Krishna. Es ist besser, wenn man schon mal anfängt, die Töpfe zu spüren. Nicht? Also alle möglichen Arten von Diensten zu tun. Dann kann sich Krishna ergeben. Er kann sich Krishna offenbaren. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat das einmal auf sehr, sehr markante Art und Weise dem Vizekanzler der Hindu-Universität von Benares gezeigt. Das war ein sehr, sehr bedeutender Mann, ein Mann, den jeder gerne an seine Mission binden möchte. Ich weiß nicht, ob ihr einmal in der Hindu-Universität von Benares wart. Das ist bestimmt eine Station, die du auch nehmen musstest. Müsstest in der Anbindung an die an das indische an die Kultur, um mehr einfach zu erfahren. Das ist ein Riesencampus, oder wie sagt man in Deutsch, ein Universitätsgelände. Es ist wie eine Stadt, die haben ihren eigenen Shiva-Tempel, einen wunderschönen Shiva-Tempel. Aber die Studenten, das ist eine Stadt in der Stadt. So, das ist ein sehr einflussreicher Mann, der kam und hatte ein paar philosophische Fragen an Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, du wirst die Antwort nicht verstehen können, ohne hingebungsvollen Dienst geleistet zu haben. Und du solltest Padasevanam tun, den Lotusfüßen des Herrn Dienst, geh zu den Pujaris. Sagte der Vizekanzler, also ich bin extra gekommen, um mit dir zu sprechen. Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur weigerte sich, ihn zu treffen und ihm Auskunft auf seine Fragen zu geben, philosophischer Art. Er sagte, du musst zu den Pujaris gehen und du kannst sie ja fragen, nicht mich. Er sagte nicht, er müsse erst Dienst tun, er hatte das im Geiste. Ich muss mich berichtigen. Er sagte, sprech mit meinen Pujaris. Der Vizekanzler blieb nichts anderes übrig. Er hatte die Reise angetreten. Also der Acharya, der Gaudiya Math, wollte ihn nicht sehen und mit ihm sprechen. Ja, da muss man davon, von dieser neuen Situation jetzt ausgehen, hat sich der Vizekanzler gedacht und ist dann zu den Pujaris hingegangen. Und so, es war so, muss um die Mittagszeit gewesen sein, kurz vor der Bhoga-Opferung und der Arati, und er ging Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hielt sich für den Tag in der Gaudiya Math auf, es war in Mayapur. Der kam aber nicht zurück, der Vizekanzler. Und irgendwann ging Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu ihm hin und sagte, ja, und fand ihn vor, wie er freudig da bei den Pujaris saß und die Aratik Plates putzte. Mit Staub macht man es meistens, also so feine Erde, putzt die blank. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fragte ihn so, hast du deine Fragen gestellt und zufriedenstellende Antworten bekommen? Er war also sehr, machte sich schon Gedanken um den Vizekanzler. Und der Vizekanzler strahlte ihn an und sagte, ich habe die Fragen nicht gestellt, ich habe keine Gelegenheit gehabt. Es war zu spät und musste unbedingt geholfen werden, die Artikteller zu putzen. Und da war es überhaupt ein bisschen verschmutzt, also stark verschmutzt. Und ich musste mich unbedingt anstrengen und habe ich die für die Artik fertig gemacht. Und habe mir vorgenommen, danach putze ich die mal richtig, das Artikgeschirr. Und seit der Zeit sitze ich hier und putze. Aber mir sind die Fragen auf meine Antworten klar. Bhaktisiddhanta Saraswati hatte genau das im Sinn gehabt. Ja, wieso? Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gestellt, aber sie sind mir trotzdem klar. Er wollte fragen, wie die Seele aus der materiellen in die spirituelle, also aus der spirituellen in die materielle Welt kam, diese alte, schwierig zu beantwortende Frage. Und es ist mir klar, ich habe keine Fragen dazu. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur schmunzelte, denn genau das hatte er vor. Er wollte ihn in Tätigkeiten, wie was Prabhupada hier, alle möglichen Dienste sollte er erstmal leisten. Nicht? Und dann hat Krishna ihn genommen und hat ihn inspiriert. Und dann Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat danach schon mit ihm gesprochen. Sie haben dann ausführlich gesprochen. Nicht? Aber das war dann seine Initiative. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Den sollte man nicht geflissentlich übergehen und oder sagen, oh, ich bin schon so ein alter Devotee, für mich trifft das nicht so. Nein, nein. Wir sollten demütig und versuchen mit Liebe im Herzen, also richtig mal hingebungsvoller Dienst so für Krishna zu tun und nicht einfach nur für uns zu tun, dann wird Krishna uns im Herzen inspirieren. Sehr, sehr wichtig. Ohne das kommt es nicht zu einer Eingebung von Krishna. Das ist nicht möglich. Wir mögen nun sagen, ja, ich diene ja Krishna schon die ganze Zeit. Vielleicht müssen wir kurz mal auf die Qualität unseres Dienstes gucken. Tun wir, wie es die Acharyas sagen, zu Anfang unserer Tätigkeit bewusst uns in Gedanken verrichten, dass das jetzt zur Freude Krishnas geschieht. Es ist sehr wichtig, diese Frage zu stellen. Ich möchte diese Frage mal insbesondere für Prediger stellen. Predigst du für Krishnas Freude oder predigst du um die ganz vielen kleinen Nebennutzen, die ein Prediger kriegt, zu bekommen? Wenn ich zum Beispiel predige, kriege ich normalerweise Geld, eine Girlande, Autos, Anerkennung. Das ist eine unglaublich starke Vergünstigung. Wer kriegt schon Geld, eine Girlande, ein Auto und Anerkennung? Das ist schon was. Also, das sind Ziele für den materiellen Listen und Ziele für das materielle Denken. wir können nicht sagen, dass wir frei von Anhaftung an diese Dinge sind. Wir haben sie bestimmt noch in unserem Herzen. Oder predige ich, um Krishna zu lobpreisen? Das ist eine wichtige Frage, die man stellen muss. Hingebungsvoller Dienst ist, das sollten wir nicht vergessen, auf Krishna gerichtet. Es ist eine bewusste, liebevolle Bemühung für Krishna. Und das heißt in den Worten von Sridhar Swami, dass wir vor einer Tätigkeit, diese Tätigkeit, die wir ausüben, ganz bewusst zu Krishnas Freude widmen. Das ist hingebungsvoller Dienst. Ohne diesen Gedankenschritt kann es sein, dass man bestenfalls Karma tut. Nicht? Dass man Tätigkeiten tut, die einem liegen und danach denn ein kleines, das Ergebnis Krishna darbringt. Also, ist mir sehr klar geworden, und besonders bei der Predigerarbeit, musst du wirklich dich bemühen, Krishna zu verherrlichen und Krishna zu dienen. Vergesst nicht, Bhakti oder hingebungsvoller Dienst kann man nur zu Krishna darbringen. Wenn du Bhakti willst, muss das zu Krishna dargebracht werden. Es ist nicht zum Nutzen von anderen. Natürlich ist es klar, dass ich beim Predigen auch denken muss, das gehört zur Fertigkeit des Predigens. Wie können es die anderen aufnehmen und was müssen die jetzt hören, was nützt denen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Überlegung. Eine ganz wichtige und essentielle Überlegung, zum Nutzen der anderen zu wirken. Aber was die Sache zu Bhakti macht, zu hingebungsvollen Dienst für Krishna, ist die bewusste Bemühung, Krishna zufriedenzustellen. Nicht? Und diese Tätigkeit dann hat die Kraft, andere Menschen im Herzen zu berühren. Wenn du zum Beispiel Kirtan machst und versuchst, Krishna zufriedenzustellen, dann werden die Leute ergriffen, wenn sie den Kirtan hören. Wenn du aber Kirtan machst, um mal eine schnaftige Melodie abzuschnaften, das ist Norddeutschland und vielleicht auch nur eine ganz kleine ethnische Gruppe dort bekannt, diese Vokabel. Also um satten Kirtan hinzulegen, sagt man vielleicht in etwas. Dann hat das nicht diese Kraft der Bhakti, dann hat es nicht die höhere Verbindung. Natürlich versucht auch ein Kirtan-Lieder Melodien zu finden, die die anderen nachsingen können. Und er versucht den Rhythmus und den Takt der jeweiligen Situation des Kirtans anzupassen und Melodien zu wechseln, damit auch derjenige, der noch nicht so voller Taste chantet, reinkommt und eine Art Freude empfindet. Klar, das ist schon da, das ist eine wichtige Überlegung, wie man Kirtan macht. Aber in erster Linie ist Kirtan die Lobpreisung Krishna. Das sollten wir nicht vergessen. So ist auch Predigen eine Art von Kirtan, eine Lobpreisung Krishna. Gut, das wollte ich als erstes sagen. So, wenn man alle möglichen Dienste für Krishna tut. Deswegen ist die liebevolle, ist es wichtig, dass man mit Liebe und Hingabe handelt. Nicht, dass man alle möglichen Tätigkeiten tut. Das reicht noch nicht aus. Du musst alle möglichen Dinge, bevor du deine Sache weißt, für Krishna bewusst tun. Dazu ist Sridhars Unterweisung sehr hilfreich, dass du, bevor du etwas tust, nicht danach, das wäre Karma, an Krishna denkst und sagst, das ist jetzt für dich. Das mache ich jetzt für dich. Wenn du dich hinsetzt zum Kirtan, zum Chant zum Beispiel, dass du sagst, ich chante jetzt deine heiligen Namen. Ihr guckt mich an, als wäre das was ganz Neues, aber es geht da um Krishna. Hare Krishna, Radharani Krishna, es geht um ihn, nicht um uns. So. Gut. Dann also, wenn der Devotee bemüht ist, etwas für Krishna zu tun. Deswegen spricht Prabhupada hier, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Mit Liebe und Hingabe für wen wohl? Für Krishna natürlich, nicht? Alle möglichen Dienste leistet. Ich möchte euch es wirklich sagen, es ist sehr einfach im Krishna-Bewusstsein, das zu bekommen, was wir wollen, nämlich eine Aufgabe, die für Krishna zufriedenstellt. Eine Eingebung von Krishna zu bekommen. Die einzige Qualifikation ist einfach, dass wir diesen Schritt machen. Was ich jetzt tue, tue ich für Krishna. Das hat mir sehr gefallen an Carla Kantas Tanzen. Sie macht ein sehr nice, wenn ihr sie mal beobachtet, sie versucht es zu Krishna zu tun. Und dadurch wird der Tanz eben was anderes als nur ein ja, interessantes kulturelles Erlebnis, sondern wird spirituell. Das ist ganz wichtig. Vor der Tätigkeit muss man es Krishna meinen. Und ich glaube, beim Tanzen, Carla Kanta, da wird man auch unterrichtet. Ich glaube, man macht die Ehrbietung erstmal zu Krishna und macht Puja für Krishna. Ich das erste Mal in der Tschechoslowakei gesehen hatte, hatten, ich glaube, wie heißt deine Freundin, deine Tanzende? Rasa Bihari und Carla Kanta hatten gesagt, wir hatten irgend so ein öffentliches Programm. Das ist jetzt nicht eine Volksunterbelustigung, also eine Unterhaltung, sondern das ist für Krishna. Und man soll jetzt nicht aufstehen dabei, das wäre unhöflich, sondern man muss dabei bleiben, wenn man sich entscheidet, dabei zu bleiben, dann bitte ganz, weil es ist jetzt, wir bringen was zu Krishna da. Das ist sehr wichtig, dass dieses Verständnis in all unseren Tätigkeiten reinkommt. Das ist für Krishna. Und dann wird Krishna sehen, hier macht jemand eine bewusste Bemühung und er wird ihm die Eingebung und die geben und ihn dorthin stecken, wo er auch seine Aufgabe sehen kann. Also es geht darum, schon mal was zu tun für Krishna. Und zwar, ich will es nochmal wiederholen, für Krishna. Und dann wird Krishna uns die nötige Unterweisung im Herzen herausgeben, die nötig ist. Zum Beispiel für die Vedenakademie heißt das jetzt sehr in dieser Phase und auch für unsere Devotees, die hier bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wer alles da bleibt. Ich weiß zur Zeit von zwei Devotees, die hier bleiben, dass die sich wirklich überlegen. Wir gehen in einen neuen Bereich, es ist alles ein bisschen aufregend. Wir wollen tun, was Krishna von uns erwartet. Wir wollen uns erweitern. Wir wollen jetzt einen Schritt nach vorne machen. Ich muss jetzt anfangen, mich ein bisschen zu bemühen, wirklich im Krishna-Bewusstsein tätig zu werden und Krishna in den Mittelpunkt meiner Tätigkeiten zu stellen. Sonst werde ich vielleicht an irgendwas landen, wo ich irgendwas mache, was aber nicht dem Brahma-Maya entspricht, nicht der spirituellen Eingebung, sondern der Mahamaya. Das ist ja, das kann gut vorkommen, es ist oft vorgekommen. So, der zweite Punkt ist ein Punkt, der mich selber sehr, sehr inspiriert. Also der erste ist auch sehr wichtig, aber der zweite ist, ich will den Text nochmal vorlesen. Es geht dort um ein Bereich, den ich gestern auch kurz ansprach, nämlich der völligen Absorbierung also der emotionalen Erfüllung im spirituellen Leben. Kann man mal so sagen. Ich lese den Text euch noch gerne mal vor. Als Dhruva Maharaj seinen Herrn vor sich sah, wurde er sehr erregt und brachte ihm Ehrbietung und Achtung dar. Er fiel wie ein Stab flach vor ihm nieder und tauchte in Liebe zu Gott ein. Dhruva Maharaj betrachtete den Herrn in Ekstase, als würde er den Herrn mit seinen Augen trinken, die Lotusfüße des Herrn mit seinem Mund küssen und den Herrn mit seinen Armen umfangen. Yes. Letztendlich wünscht sich jeder Mensch in seinem Leben eine ganzheitliche Erfahrung vom Leben. Das heißt, er möchte, dass all seine Bereiche und Talente vielleicht auch und auch Neigungen in einer Sache aufgehen und er somit eine vollkommene Erfüllung im spirituellen Leben empfindet. Zum Teil, also am großen Teil geht es da auch um eine emotionale Erfüllung. Denn wenn die Emotionen nicht zufriedengestellt sind in uns, können wir alles Mögliche Ton, in der, auch im, in unserem normalen Leben. Es wird uns an Zufriedenstellung einfach mangeln. Wenn da keine emotionale Zufriedenstellung gegenwärtig ist, fragen wir uns irgendwann, was ist denn der Sinn davon? Mir geht es ja nicht gut. Nicht? So, diese emotionale Erfüllung wird von Krishna sehr schön beschrieben in einem Text, den ich euch gestern Abend schon vorgelesen habe, aber ich will ihn gerne nochmal wiederholen, weil am Abend ist man manchmal ein bisschen müde. Ich sah also zwei Devotees gleich in der Waagerechten am Abend. Tat Buddhayas, tat Atmanas, Tanishtas, tat Padayana, Gachantya Puna Avritim, Jnana Niduta Kalmasham. Wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt fortschreiten. Das ist irgendwie so ein Text, der uns sagt, wie wir vorankommen in unserem Leben und wirklich uns weiterentwickeln können. Wir müssen dazu Intelligenz, Geist, der Geist wird auch als der Sitz der Emotionen beschrieben, und auch der Wünsche natürlich, unser Glaube, unsere Überzeugung und auch unsere Zuflucht sollte allesamt auf den Höchsten gerichtet sein. Dann kommt es zu dieser Reinigung im Herzen von den unheilvollen Dingen oder wie man heute sagt, unseren Blockaden und den Hindernissen in unserem Leben und so weiter. Und man kann mit fest ausgerichtetem Geist sich wirklich weiterentwickeln oder auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt voranschreiten. So, Krishna-Bewusstsein sollte deswegen so ausgeübt werden, dass es eine komplette Erfahrung für uns ist. Eine, sagen wir mal, völlig und uns ganz erfasst. Und wir sollten intelligente Pläne machen, wie wir das machen können. Krishna wird ja als das höchste emotionale Wesen beschrieben. Im Bhakti Rasamrita Sindhu wird er als der Inbegriff aller Wohlgeschmäcker bezeichnet, die im Austausch möglich sind. Wir empfinden ja einen Wohlgeschmack, einen emotionalen Wohlgeschmack, ein Mellow, im Austausch in einer Beziehung. Also Krishna wartet auf uns, diesen Austausch zu pflegen. Und wenn ihr Devotees anschaut, die sich auf dem spirituellen Weg bewegen, wir hatten eben Dhruva Maharaj gehört, das ist eine total erfüllende Liebesangelegenheit für ihn geworden. Auf dieser Stufe der Bhava, Bhava heißt spirituelle, aber Bhava kann auch materielle Emotion bedeuten, aber heißt Emotion. Nicht? Da ist es so, dass Dhruva Maharaj den Herrn in Ekstase betrachtet, als würde er den Herrn mit seinen Augen trinken. Er ist so vernarrt in Krishna. Er will die Lotusfüße des Herrn mit seinem Mund küssen und den Herrn mit seinen Armen umfangen. Also das ist eine ganzheitliche Erfahrung. Wenn ihr all die Devotees anschaut auf ihrem Entwicklungsweg, gestern hatten wir kurz über Narada Muni gesprochen am Abend, Prahlad Maharaj, die sind ganz dabei, nicht halb oder ein Viertel mit amputierten Emotionen oder amputierten der Intelligenz, die sich der amputierte Teil, der sich noch in der materiellen Welt so aufhält und so weiter. No, die bringen sich ganz ein. Und da muss ein Devotee einfach wissen, wie er zu dieser ganzheitlichen Erfahrung kommt. Und muss Krishna auch bitten darum, ihn ganz zu nehmen. Mir war es, ich bin leider ein Devotee, dessen Leben nicht charakteristisch sein kann für alle, weil ich irgendwie, ja, weil man einfach so, sagen wir mal, so sah. Man hat sich schon früh zum Individualismus bekannt und so weiter. Aber ich möchte euch trotzdem ein Beispiel aus dem Leben geben, wo ich das merke. Ich gehe sehr gerne auf Pilgerreise, weil für mich und meine Konstellation in der Bewegung auf ein spirituelles Ziel hin, ein Tempel oder ein Naturheiligtum wie Mutter Ganga, schon eine Art Sehnsucht losgeht, wo ich wirklich, ich will dahin und will das sehen und will meine Ehrbietung machen und meine Opfergaben dort lassen und so weiter. Und komme dann sehr oft auch mit diesem Bewusstsein hin und erlebe auch oft auf Pilgerorten, Pilgerreisen, ganz starke spirituelle Emotionen, die mich sehr stark umfassen. Wie zum Beispiel der letzte Tag am Mutter Ganga. Das war genau was der Satchinandan Swami brauchte. Da toste ein Regenungewitter los und ein Zyklon, der so stark war, dass ich mich auf meine Schuhe setzen musste. Und dann regnete das und ich nahm diesen Regen wie Tränen der Trennung auf, nicht? Und wie von Lord Chaitanya und den Sturm wie ein Tosen seiner Emotion, die ja im Chaitanya Charitamrita beschrieben werden, und saß da freudestrahlend mitten da drin, klatschnass, aber glücklich und einfach völlig angesprochen, nicht? Das hat völlig resoniert. So, das ist natürlich ein individuelles Beispiel, was nicht für kopierbar ist und auch gar nicht wünscht, ist gar nicht erwünscht, dass man sowas kopiert. Aber hier sehen wir doch ein Prinzip, dass wir als Devotees sollten verstehen, wie ticke ich denn? Was ist auch meine Tickart? Also wie funktioniere ich? Und sollte dann sehen, dass es zu dieser inneren Involvierung kommt, sodass wir wirklich ganz dabei sein können. Ich weiß von Sadhanandi, sie pilgert auch sehr gerne zu einem speziellen, zu einem ganz bestimmten Ort. Das ist so für dich so der Ort, so, oder im Umkreis von dem Ort geht auch noch. Und so müssen wir selber sehen, dass wir uns auf Krishna beziehen, dem Akila Rasamrita Murti, dem Wesen, was den vollkommenen Austausch pflegen kann mit uns. Und hierzu möchte ich euch sehr gerne etwas vorlesen, was ich heute Morgen las bei meinem privaten Studium. Es ist so, wie sich die Devotees auf Lord Chaitanya bezogen. Chaitanya Mahaprabhu hatte seine Herrlichkeit noch nicht offenbart zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt stattfindet, was ich euch vorlesen möchte. Er war als kleines Kind im Hause seiner Mutter Sachi und ging mittags zum Hause von Advaita Acharya. Der hatte so ein kleines Haus in Mayapur zu dem Zeitpunkt, um seinen Bruder Vishwarupa zum Mittagessen zu holen. Also eine ganz normale Szene, nicht? Die so stattfindet. Also ich wurde oft von meinem kleinen Bruder zum Mittagessen geholt, wenn ich am Spielen war, weil ich immer alles vergaß, wenn ich spielte und nie kam. Dann musste der kleine Bruder kommen. Und so ist es auch so. Hier so Vishwambara kam, um den Vishwarupa zu holen. Als die Devotees die bezaubernde Form des Herrn sahen, fielen sie fast um vor Begeisterung und starrten ihn ohne Unterbrechung an. Es war so, dass die Devotees praktisch in die Samadhi kamen. Sie waren in einem Zustand, wo sie nicht mal mehr über Krishna sprechen konnten. Das liegt daran, sagt Vishwanath Chakravarti Thakur, dass die Devotees von Natur aus überwältigt werden, wenn sie ihren Herrn sehen. Tatsächlich, schon bevor die Devotees die Identität von Lord Chaitanya erkannten, hatte er ihr Herz gestohlen. Materialistische Menschen sind aber nicht in der Lage zu verstehen, wie der Herr die Herzen seiner Devotees stiehlt. Das Geheimnis wurde jedoch von Shukadev Goswami, dem Maharaj Parikshit im Srimad Bhagavatam, erklärt. Bitte hört jetzt mit großer Aufmerksamkeit die unbefleckte Diskussion zwischen Shukadev und Parikshit vom Srimad Bhagavatam. Und jetzt findet ihr eine der glänzendsten Dissertationen über den Ursprung von Liebe und den Wunsch nach Liebe. Das ist eine sehr interessante Diskussion, die Vrindavanadas Thakur in eigenen Worten wiedergibt. Ich werde euch die jetzt vorlesen. Als Sri Gaurachandra einst als Krishna in Gokula erschien, spielte er dort in allen Häusern mit den Kindern. So kam er in Kontakt mit den Gopis, also den Müttern dieser Söhne, und es kam dazu, dass von Geburt an diese Gopis mehr Zuneigung zu ihm zeigten als für ihre eigenen Kinder. Also es ist jetzt die Mütter seiner Spielkameraden zeigten mehr Zuneigung zu Krishna als zu ihren eigenen Kindern, mit denen Krishna spielte. Obwohl sie nie Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes sahen, darüber sprachen wir gestern, hatten sie eine natürliche Anziehung für ihn, die stärker war als die Anziehung für ihre eigenen Söhne. Als Maharaj Parikshit das hörte, wurde er von Verwunderung ergriffen. Seine Haare standen ihm zu Berge und er stellte Shukadev Goswami eine Frage. O Goswami, ich habe noch nie zuvor solch wundervolle Erzählungen gehört. Sie sind selbst in den drei Welten unübertreffbar. Bitte erkläre mir jetzt, wieso die Gopis mehr Zuneigung zu Krishnas zeigten, der Sohn einer anderen, als für ihre eigenen Söhne. Shukadev Goswami antwortete. Ich muss euch vor der Antwort noch ein paar andere Texte des Bhagavatams sagen. Das Bhagavatam sagt, normalerweise hält jeder seinen Körper für das Wichtigste. Auch Kinder und die eigene Frau bzw. der eigene Ehemann sind einem letztendlich nicht so wichtig wie der eigene physische Körper. Denn wenn der eigene Körper angegriffen wird, tut man zunächst alles, um den Körper zu erhalten. So, warum ist uns nun dieser Körper so wichtig? Das wird jetzt in diesem Text gesagt. O Maharaj Parikshit, es ist bekannt, dass es letztendlich die Seele und die Überseele sind, an dem einem so viel liegt. Wenn nämlich die Seele den Körper verlässt, dann nehmen der Sohn, die Frau, der Freund den Körper aus dem Haus herein und bringen zum Verbrennungsplatz. Deswegen ist es letztendlich die Seele und die Überseele, die das Leben in jedem ausmachen. Diese Überseele ist der Sohn Nanda Maharaj. Die Gopis haben somit mehr Zuneigung zu Krishna aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften als die höchste Seele. Ich muss das ein bisschen klarer ausdrücken, weil das klar ist. Und